Sprenger spricht. Autor Insights.
Sprenger spricht hier. Hallo zusammen. Schön, dass ihr dabei seid. Auch in diesem Jahr gibt's keine Sommerpause. Hätte ja sein können, dass ihr denkt, weil in NRW tatsächlich schon Ferien sind, wenn die 129 online geht, dass ich weg bin. Nee, ist nicht. Was auch keine Ferien macht, sind die BuchhändlerInnen, respektive ist der Buchmarkt. Frisch erschienen, Knäcketod von Björn Behrens. Hallo.
Hallo, ich freue mich, hier sein zu dürfen.
Sein Buch steht eher für Spaß. Sie steht unter anderem Namen für Historisches, unterm Namen Petra Mattfeld für Krimis. Hallo.
Ja, hallo, grüßt euch.
Das dritte Mal schon dabei, das erste Mal allerdings tatsächlich in der Rolle als Co-Autorin und das von Deutschlands berühmtestem Profiler Axel Petermann. Hallo.
Hallo.
Einmal mehr in Ausgabe 129 sind es gleich vier Gäste. Einmal mehr freue ich mich auf eine Bloggerin, eine, die für das steht, für das so viele stehen auf Instagram. Sie liebt lesen, heißt sie dort. Hallo Sarah.
Hallöchen.
Wenn ich bei dir auf die Seite gucke und die Bücher sehe, die du zuletzt gelesen hast, haben die was mit der Jahreszeit respektive mit der Urlaubszeit zu tun?
Das könnte man meinen, ne? Weil da alles so schön nach Strand aussieht. Ich lese eigentlich tatsächlich hauptsächlich Krimis und Thriller, aber manchmal brauche ich auch so eine kleine Pause für den Kopf und dann darf es gerne mal ein Strandroman sein, ja.
Sarah, wenn du sagst Strandroman, ich mache meinen Urlaub dieses Jahr in den Bergen. Hast du einen guten Tipp für mich für einen schönen Bergroman?
Für einen schönen Bergroman? Tatsächlich nicht. Also da würde mir jetzt so spontan nichts einfallen.
Mir nämlich auch nicht.
Okay. Wobei, ich habe gerade von der Tessa Randau gelesen, die Berge, der Nebel, die Liebe und ich. Aber muss man, glaube ich, dann mögen.
Klingt doch eher nach Frauenunterhaltung, oder?
Ja, vielleicht ein bisschen.
Ich habe eben so ganz andächtig zugehört, weil ich mir die Frage gestellt habe, ob ich überhaupt jemals einen Bergroman gelesen habe. Und tatsächlich habe ich mal vor, ich weiß nicht wie viele Jahren, da war irgendein Buch und es hat mich so gefesselt, dass ich nämlich den Titel nicht mal mehr weiß, nämlich gar nicht. Weil da im Roman, es in den Bergen spielte und permanent irgendwie... Ich weiß nicht, es waren Dialekte, die habe ich noch nie gehört. Ich habe es dann lautiert und dann dachte ich irgendwann, oh nee, also das breche ich jetzt ab. Und deswegen, also bei Küstenkrimis oder so, da wäre ich voll dabei. Aber in den Bergen, da wäre ich raus, offen gesagt. Das ist nicht meins.
Dazu kann ich sagen, ich habe mal einen Bergroman geschrieben unter einem Pseudonym, der hieß »Wo das Glück den Himmel berührt«. Das Pseudonym war Maxi Hofer, also absichtlich so gewählt, dass es auch ein Mann hätte sein können. Und das Schreiben war ziemlich cool, das hat Spaß gemacht. Ich weiß jetzt aber nicht, ob ich Bergromane unbedingt auch lesen würde.
Hast du denn da irgendwas mit Dialekten gemacht, von wegen, damit man irgendwie verdeutlicht, dass es Österreich ist, dass Bayern ist oder irgendwas?
Nein, also der Roman, der spielt in Südtirol und die sprechen alle astreines Hochdeutsch. Also es war mir schon wichtig, weil ich glaube, wenn man als Autor nicht so ganz drin ist in Dialekten, dann kann man da wirklich nur versagen. Also dann lieber die sichere Bank fahren.
Genau, also ich denke auch, der Autor, die Autorin, wie gesagt, ich weiß es überhaupt nicht mehr, hatte da bestimmt total Ahnung von dem, was da geschrieben war. Nur ich habe es eben nicht verstanden. Und total norddeutsch und dachte mir nur so, kann ich nicht.
Fände ich auch unfassbar anstrengend, sowas zu lesen, muss ich
ja
sagen.
Ja, genau, also, genau.
Ich glaube, im Film funktioniert das ja gut, aber in den Büchern schwierig.
Zu Bergbüchern kann ich nur sagen, Louis Trenker habe ich als Kind geliebt. Das ist sicherlich jemand, der ein bisschen in Vergessenheit geraten sein könnte. Und dein Buch, das sie alle kennt und das von den Bergen handelt, ist natürlich Heidi mit einem Öli. Und habe ich unseren Kindern vorgelesen. Also war auch immer sehr, sehr spannend. Aber ansonsten sind so meine Bergerfahrungen doch eher reduziert, es sei denn, in meinem letzten Sachbuch, da habe ich einen Fall aus der Schweiz vorgestellt. Da bin ich auch ein paar Mal dort gewesen. Da ging es um den tragischen Tod von zwei jungen Mädchen auf ihrer Velotour. Und das spielt natürlich in den Bergen. Und auf Spurensuche musste ich mich natürlich dann auch begeben und eben halt schauen, wie hat der Täter das gemacht.
Aber wenn es ein wahrer Täter ist, dann ist es ja auch schon wieder spannend. Also das ist ja was anderes als dieses komplett ausgedachte, Ja, wo ich dann persönlich für mich das Gefühl hatte, es ist zu sehr in diese Richtung geschoben. Es muss zu sehr, ja, wie gesagt, bayerisch sein. Es muss zu sehr nach Österreich klingen oder so. Das ist ja bei dir was anderes, Axel. Du begibst dich ja auf Spurensuche.
Genau, obwohl ich aber auch dann ein paar Mal versucht habe, dann Schweizerdeutsch einzustreuen, aber dann immer mich bei denen, die das sprechen können, auch abgesichert habe, dass das dann auch richtig ist, ja.
Wo an die Geschichte erinnere ich mich gar nicht, muss ich sagen. Ich habe ja nun von dir alles gelesen, aber das erinnere ich jetzt gerade gar nicht.
Ja, dann muss ich dir das nächste Mal das Buch mitbringen. Ja,
nee, das Buch habe ich, das weiß ich. Ich muss nur noch mal gucken. Nee. Also die Bücher von dir, die habe ich alle, das kann nicht sein. Okay. Und gelesen habe ich sie auch alle, so.
Wie bitte?
Woran schreibst du gerade? Was für ein Projekt hast du gerade auf dem Schreibtisch?
Was ich jetzt gerade auf dem Schreibtisch habe, das ist einmal das Projekt mit Petra, aber da sind wir ja mit dem ersten Teil fertig und bereiten den zweiten vor. Und ansonsten bereite ich mein neues, aber das erscheint erst im Herbst 2024. Und das werden so 4-5 Fälle sein, die ich aber erst noch so ein bisschen mit Leben ausfüllen muss. Aber ich werde dann wieder viel unterwegs sein, nach Sizilien fahren, dann mich auf ein Segelschiff setzen. Dann, was habe ich denn noch für Ideen? Ach so, ein Mord aus der früheren DDR. Da geht es um Anabolika, beziehungsweise um Anabolika, die nicht bezahlt wurde und den Täter so sauer gemacht hat, dass er meinte, doch seinen Verkäufer umbringen zu müssen. Den treffe ich, also den damaligen Mörder, den treffe ich Donnerstag in Berlin. Mit dem habe ich mich verabredet. Also so ein paar spannende Dinge, die ich recherchieren werde und von denen ich hoffe, dass sie auch gut ankommen werden.
Du triffst also den echten Mörder in Berlin dann am Donnerstag?
Ja, der hat mich angeschrieben und gefragt, ob ich mich um seinen Fall kümmern könnte, weil er zu Unrecht verurteilt worden sei.
Ah, okay.
Und so nach den Akten kann ich das jetzt so nicht ganz unterschreiben, was er da sagt. Aber deswegen treffen wir uns ja auch, damit er mir dann eben halt mehr zum Hintergrund dann berichtet. Und das ist so ein Stoff, der interessiert mich eigentlich, weil da auch so ganz spezielle Täterverhaltensweisen zu sehen sind, die doch ungewöhnlich sind mit teilweise der Verstümmelung des Leichnams. Und naja, das ist etwas, was ich eben halt spannend finde und wo ich auch meine Fälle nach auswähle, dass etwas Ungewöhnliches bei den Taten geschehen ist, um eben halt sich von der breiten Masse, das klingt jetzt so ein bisschen doof und geschäftstüchtig, aber für mich macht das so gerade den Reiz aus, da in diese Psyche der Täter dann einzutauchen, welche Motive die hatten, beziehungsweise was sie doch so besonders dazu gebracht hat, sich so am Tatort zu verhalten, wie man das dann später an den Spuren oder den Verletzungen des Opfers sehen kann.
Wenn du dich dann mit dem triffst, ne, würdest du dem eigentlich sagen, wenn du das Gefühl hast, er lügt dich an?
Ob ich ihm das sagen würde?
Ja.
Also ich würde ihm auf jeden Fall sagen, dass nachfragen und meine Zweifel äußern, aber konfrontativ, denke ich, würde ich nicht sein. Ich habe ja mit ihm vorher die Vereinbarung getroffen, dass ich über all das, was wir denn besprechen, dass ich darüber schreiben kann. Und das wird er dann ja auch dann zu lesen bekommen. Also nicht vorher, aber mit dem erscheinenden Buch ist ja.
Wie läuft das denn da so ab? Also melden sich da hauptsächlich dann tatsächlich eher die Täter und bitten dich da irgendwie nochmal über den Fall drüber zu gucken? Oder ist das recht ausgeglichen, so Opfer-Täter-Rolle, wer sich da häufiger
also
meldet?
Also es sind eher die Angehörigen, die sich an mich wenden. Im Fall von dem Segelschiff sind es die Eltern, weil ihre Tochter über Bord gegangen ist. Dann der Fall in Italien, da ist es die Enkelin, die es nicht ertragen kann, dass der Mord an ihren Großeltern immer noch ungesühnt ist. Und ja, der Mörder, der hat sich an mich gewandt, weil er nun unschuldig verurteilt sein will. Und dann gibt es eben halt noch so ein viertes Kapitel über Intimizide, also das bedeutet die Tötung des früheren oder aktuellen Partners in Trennungssituationen. Meistens sind Männer die Täter, manchmal aber auch Frauen, die ihren Mann nicht mehr ertragen können, loswerden wollen oder weil sie vielleicht einen anderen haben. Und ich sag das jetzt mal so salopp, der eigentliche Partner stört und über ist. Und da habe ich dann eben halt mir einen Fall aus Bremen ausgewählt und wo jemand überhaupt keine Reue zeigt, den habe ich dann auch im Gefängnis dann aufgesucht und konnte ihn lange interviewen. Und dann hat sich jemand an mich gewandt aus Bayern, der 17 Jahre in Straubing im Gefängnis war und der seine Frau getötet hat, aber der zum Glauben dann zurückgekehrt ist oder den das erste Mal überhaupt angenommen hat. Und das sind so zwei Pole, die ich so ganz spannend finde, wie sich Täter dann auf die Tat einlassen, wie sie die eben halt verarbeitet haben, wie sie letztendlich dann ja die leugnen oder sich selbst dann eben halt zuschreiben, die Fehler.
Das Thema hatten wir ja schon mal. Ich finde das halt immer so interessant. Du sagst das ja auch so sehr selbstverständlich, dass dann eben der Partner ja aus dieser Beziehung raus will und dann eben nur den Mord sieht. Wo unser einzig denkt, man könnte auch sagen, ich trenne mich von dir. Aber ist nur eine Variante. Ne? Also ich finde es immer so, du nimmst das immer so wunderbar gleichmütig hin. So ja, nee, der wollte sich trennen, aber nun ja, dann eben doch auf diese endgültige Art. Also ich glaube, das ist, wenn man da nicht jahrelang wie du ja sowohl als Kriminaler selber die Fälle aufgelöst hat und als Profiler unterwegs war, glaube ich, ist das immer ein bisschen schwer nachzuvollziehen, sowas, dieses Verhalten. Ne?
Ach ja, also was du jetzt gesagt hast, angesprochen hast, das trifft natürlich auch Frauen zu, die sich aus einer Beziehung lösen wollen. Klar, da gibt es auch andere Möglichkeiten. Man kann sich tatsächlich auch trennen, aber die Täterin, die ich kennengelernt habe, die also aus einer Tyrannenbeziehung ausbrechen wollten, die waren doch sehr häufig sprachlos und hatten kaum Möglichkeiten, doch sich zu artikulieren, waren unsichere Persönlichkeiten, die sich nicht trauten, die eingeschüchtert waren. Und dann irgendwann ist es so eruptiv aus ihnen herausgekommen. Allerdings, manche haben auch geplant und haben dann die Tat begangen. Und bei den Männern ist genau das Gegenteil doch eher. Das hat nichts mit romantischer Liebesbekundung zu tun, sondern da geht es darum, die Frau, die behandelt mich schlecht, die trennt sich von mir und ich bin nicht derjenige, der sagt, wann eine Beziehung endet, sondern sie. Und da tötet man eher, weil man die Frau dann doch noch besitzt und nicht freigibt. Also da geht es um Machtkontrolle oder besser gesagt den Verlust von Macht und Kontrolle.
Ja, ist verrückt, wenn man sich das so anhört. Ich kann das ja immer schwer nachvollziehen. Aber gut, wir beide haben da ja nun sowieso schon oft drüber gesprochen. Und ihr andere, ich habe das, Sarah, ich habe übrigens bei dir gerade geguckt, ne? Ich hatte dich noch gar nicht so auf dem Schirm. Ich habe dich jetzt eben erstmal angefragt. Also wundere dich nicht. Du hast jetzt von mir schon die erste Anfrage bekommen.
Ja, sehr schön.
Sieht nämlich sehr schön aus, was du da so machst.
Dankeschön. Ich weiß auch gar nicht, wie ich da so richtig reingeraten bin. Ich habe eigentlich, ich glaube 2019 irgendwann mal für mich gesagt, ich möchte irgendwie mal mehr in Erinnerung behalten, was ich eigentlich alles so gelesen habe. Und habe das dann so ein bisschen als Lesetagebuch gesehen. Ja, und auf einmal hat sich das so verselbstständigt.
Und machst du das jetzt irgendwie, du machst aber ja nur nebenbei, vermute ich mal, oder ist das jetzt wirklich dein Hauptberuf geworden so?
Nee. Nein, ich mache das nur nebenbei als Hobby, deswegen, also ich lese auch recht unregelmäßig, je nachdem, wie es die Zeit halt zulässt, und entsprechend kommen dann auch die Rezensionen und die Buchbesprechungen, so wie es halt gerade in den Alltag reinpasst.
Aber die Idee finde ich spitze. Ich lese auch sehr viel, also es gibt eigentlich nie eine Zeit, wo ich nicht lese. Und ich vergesse so unfassbar viel, was ich gelesen habe, worum es dann wirklich ging, wie ein Buch zu Ende ging. So ein Buchtagebuch, das halte ich für eine sehr gute Idee. Mag ich.
Ja, für mich ist eben auch gerade gesehen, dass du hast Küstenkind nördlich. Ich meine, das passt ja hier also zumindest auf Axel und mich auf jeden Fall auch. Und ja, ich habe hier auch gerade mal eben so ein bisschen durchgescrollt. Also du liest aber sehr unterschiedliche Sachen, ne?
Also ich habe tatsächlich angefangen ganz viel mit Krimis und Thrillern, aber auch durch dieses ganze Bookstagram-Gedöns, sag ich mal, wird man ja doch auch viel animiert, einfach mal was anderes zu lesen. Ja, und dann bin ich da irgendwie so reingerutscht, dass ich jetzt doch recht breit lese, würde ich sagen. Nur so mit Historie, da komme ich, glaube ich, nicht so ganz gut zurecht. Aber wie gesagt, mal so ein bisschen was fürs Herz darf es dann auch sein oder einfach was zum Kopf abschalten, was dann schön irgendwo am Strand spielt.
Ich habe gerade geguckt, ich habe mich gerade gefreut, du hast die Safari meines Lebens hier auch drauf.
Ja, genau, richtig.
Ja, unsers.
Unsers musst du jetzt erklären, weil zum einen gibt sie dir eine Watsche, weil sie ja nicht historisch liest, aber zum anderen wirst du auch gebauchpinselt.
Nee, sie gibt mir gar keine Watsche, weil ich finde nicht, dass jeder alles lesen muss, ehrlich gesagt. Und sagen wir es mal so, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit der Leserschaft, die ich habe im historischen Bereich. Also da muss nicht jeder näher, aber die Safari meines Lebens. Und wenn ich sage unsers, dann bezieht sich das auf meinen Verlag. Und das Buch haben wir in unserem Verlag, der wiederum uns gehört, rausgebracht. Die Safari meines Lebens, Fabrizio Sepe, das ist der Inhaber und alleinige Geschäftsführer des Serengeti Parks in Hodenhagen. Und das habe ich jetzt gerade gesehen, das Buch hier. Hat mich gerade gefreut.
Genau, also, ich war auch bei der Buchvorstellung im Serengeti Park, da war ich auch da.
Echt, da warst du da?
Ja, ja, ja.
Ach, dann haben wir uns da gesehen.
Wir haben uns gerade gesehen, genau. Ach, siehst du? Ich war mit Roxy da.
Ach, sag das doch.
Ja.
Dann habe ich jetzt auch ein Bild zu dir. Ich habe das jetzt habe ich nicht in Zusammenhang gebracht, aber das ist ja schön, siehst du?
Ja, doch, doch. War eine schöne Veranstaltung.
Ja, fand ich auch. Hat Spaß gemacht.
Ja, wirklich.
Ja, dann möchte ich natürlich wissen, wer Roxy ist.
Also Roxy hat, oh, das ist Konkurrenz für Christian.
Ja, das, wirklich, ne? Das ist
überhaupt
jetzt
so Werbung. Roxy ist Podcast. Roxy ist eingeladen.
Ach nee, echt, also Roxy ist einfach super. Also der Podcast ist super, aber noch mehr muss ich sagen, diese Frau ist einfach toll. Also das ist, Roxy ist einfach ein wahnsinnig herzlich netter Mensch, sehr, sehr interessiert an so ziemlich jedem Buch und an der Geschichte dahinter. Und also ich habe sie mal, glaube ich, über den Verlag, wenn ich das richtig erinnere, kennengelernt. Und sie macht eben Buchbesprechungen und macht da so ihr ganz eigenes Ding, ist da auch sehr erfolgreich mit. Und wie gesagt, aber so erfolgreich wie sie ist, aber als Mensch ist sie noch besser. Also die ist einfach cool. Die ist total gut.
Mit ihr werden wir übrigens bald wieder einen Termin haben.
Stimmt. Ja, also alles, was irgendwie mit Büchern zu tun hat, ich glaube, die meisten kennen sie und haben mit ihr dann auch schon zu tun gehabt. Sehr, sehr, sehr nette, sehr, sehr hübsche, tolle Frau.
Wenn ihr sie noch nicht kennt, in Ausgabe 131 werdet ihr sie kennenlernen. Da ist sie zu Gast, unter anderem mit Andreas Winkelmann.
Okay.
Ach, guck. Mit Andreas? Andreas? Das ist nun wieder einer, der wohnt hier quasi bei mir um die Ecke. Und Andreas und ich, das ist der Witz, kennen uns. Da hatte er noch nicht großartig was veröffentlicht, da hatte ich noch nichts großartig veröffentlicht, sondern ich glaube, so wir waren beide so in den Anfängen des Schreibens, aber unsere Kinder sind zusammen zur Schule gegangen. Also irgendwie scheint die Buchwelt eine einzig große Familie zu sein.
Ich wollte sagen, man findet sich immer irgendwie, ne?
Genau.
Dann fingst du aber relativ spät mit Schreiben an, wenn du schon Kinder hattest.
Ja, ja. Du, ich habe als Kind selbst geschrieben, was nicht der Erwähnung wert war, und hatte da einfach meinen Spaß dran und habe dann erst wieder angefangen, als meine Kinder eben ja klein waren, und dann, weil ich denen Gute-Nacht-Geschichten geschrieben habe, weil ich immer so voll genervt davon war, wenn du abends ein Buch aufgeschlagen hast und dann vorgelesen hast, dann kam mir immer noch, nee, noch eine Seite und noch eine Seite. Du hast oft keinen guten Schluss gefunden. Und deswegen habe ich mich dann irgendwann hingesetzt und habe für meine Kinder jeden Tag so 3, 4, 5 Seiten geschrieben, wo die selber die Helden der Geschichte waren. Und so habe ich überhaupt das wieder angefangen.
Petra, genauso fing es bei mir auch an, was du gerade erzählst. Ich musste meinen Kindern ohne Witz Sternenschweif vorlesen. Ich glaube, die ersten 30 Bände, bis ich die auswendig konnte. Und ich war irgendwann so genervt von den ganzen Geschichten, weil sie auch Wünsche hatten, die dann in diesen Büchern nicht vorkamen, dass ich angefangen habe, die Geschichten selber zu schreiben, um sie meinen Kindern vorzulesen. Bobo Siebenschläfer. Oh Gott, ich weiß nicht, wie oft wir die vorgelesen haben und wo dann diese Geschichten natürlich weiter erzählt wurden mit Dingen, die meine Kinder erlebt haben, die sie dann geschrieben haben wollten. Aber eigentlich schon eine ganz gute Übung, weil das gnadenloseste Publikum sind ja wirklich Kinder, finde ich jetzt.
Ja, und was ich einfach daran schön fand, war, ich habe dann eben so diese Kurzgeschichten gemacht. Es konnte dann, also jedes Kind hat quasi die Hauptrolle gehabt. Die haben dann irgendwelche Heldentaten begangen. Die Kinder, wenn die eingeschlafen sind, waren die total glücklich, weil sie sich wie die Superhelden fühlten. Sie haben ja gerade ihre eigene Geschichte gehört. Und vor allem konntest du es, aber ich fand immer schön, ich konnte es dann halt steuern. Also wenn du dann wirklich, dann war die Geschichte zu Ende, gute Nacht, drei Küsschen so und dann ging es auch ab. Und dann war auch mal gut, weil du findest ja sonst kein Ende.
Das stimmt.
Ne? Und so habe ich einfach, ja, deswegen, ich habe noch nicht, also so lange, naja, 13 Jahre. Vor 13 Jahren habe ich das erste Mal veröffentlicht. Also ein bisschen ist doch schon her und inzwischen sind die Kinder auch alle groß und ausgezogen und erwachsen und alles ist wunderbar. Aber tatsächlich habe ich ja nicht irgendwie schon ganz früh geschrieben oder wie was weiß ich, zum Beispiel, hier fällt mir ein, Titus Müller, der hat, glaube ich, schon den ersten Roman veröffentlicht mit, ich glaube, nicht mal Mitte 20 war der da.
Stimmt, der war blutjung, ja. Daran kannst du dich auch noch erinnern.
Genau, und da war ich längst noch nicht. Also ich war schon, was war es denn dann? Ja, 38 war ich dann. Mhm. 38, 39, da habe ich dann veröffentlicht. Und ja, und dann ging es halt weiter. Nee, aber deswegen, und das meine ich eben, und Andreas Winkelmann, mit dem hatte ich mich damals dann drüber unterhalten, bei einem Elternabend und so, und da erzählte er nämlich auch, ja, er würde auch schreiben. Ich krieg's nicht mehr genau zusammen, ob er da schon irgendwie ein bisschen was gemacht hat. Auf jeden Fall waren wir beide komplett am Anfang mit allem. Ja, und dann lief das halt dann für uns beide sehr gut und dann eben auch sehr parallel. Und ja, es ist halt lustig, wenn du dann eben so genau diese Freunde von früher quasi so wieder triffst und so und man trifft sich in den gleichen Kreisen und die Wege sind so ein bisschen parallel gelaufen, ohne dass man das jemals beabsichtigt hätte.
Das stimmt, ja. Also ist Bremen schon der Place to be anscheinend, ja, wo man sein muss, ich merke schon.
Ja, absolut. Ja. Nee, also ich glaube gar nicht, ich meine, vor allem auch in der Verlagswelt, also gefühlt sind ja alle Verlage in München. Ne? Also du hast sicherlich noch, in Hamburg hast du noch Rowohlt, klar, aber ansonsten, wenn du nach München fährst und du in der Verlagswelt so ein bisschen bist, dann hast du auch genug, wo du mal eben hinfahren kannst und Kaffee trinken kannst, würde ich mal sagen.
Berlin mit Ulstein.
Ja, stimmt. Oh, und bei denen habe ich sogar ein Buch. Oh.
Aber der Vorteil ist ja, wenn du von Bremen beispielsweise in München unterwegs bist, in 2-3 Tagen kannst du sehr viele Verlage wirklich gut erreichen und dort deine Termine machen. Das ist ja schon fast wie so eine kleine Buchmesse.
Ja, und also es ist bei mir so, beziehungsweise also Axel hat auch die gleiche Agentur, unsere Agentin ist in München, dann ist der Verlag, für den wir jetzt auch zusammenarbeiten, Blanc Vallée, ist eben auch in München. Mhm. Dann habe ich wiederum auch 2 Lektorinnen in München, die inzwischen also richtige Freundinnen geworden sind. Also wann immer ich in München bin, dann brauche ich wirklich so 3-4 Tage, weil du willst ja auch mal mit den Leuten essen gehen und mal auch über was anderes sprechen, als wirklich immer nur über den Text oder das, was jetzt gerade anliegt. Ne?
Witzig, meine Agentin ist auch in München. Vielleicht haben wir sogar dieselben Agenten.
Wen hast du denn?
Ich bin bei Schlück unter Vertrag. Die sitzen ja eigentlich in Hannover, haben tatsächlich noch eine Stelle in München.
Ach so, siehst du, Schlück habe ich nämlich nur mal mit Hannover in Zusammenhang gebracht. Nee, wir sind bei Liane Kolf, Axel und ich.
Ah, die kenne ich nicht, das sagt mir nichts.
Ihr könnt sie alle kennenlernen, Ausgabe 117, da war sie, die Agentin und der TV-Boss im Love Hotel, so heißt die Folge. Und, okay. Und man höre und staune, auch da war Frau Mattfeld schon dabei.
Ja, das stimmt. Ich war wirklich, aber so, das klingt jetzt so, als wäre ich permanent da. Das stimmt ja eigentlich gar nicht. 3-mal war ich, glaube ich, jetzt da.
Du bist auch wirklich ein gern gesehene Gästin. Also du warst einmal mit München 72 da. Ganz tolles Buch. Eine Stadt habt ihr vergessen, ne? Köln können wir ja nicht ganz ausklammern.
Ja, das ist richtig. Da gibt's auch viele Verlage. Veröffentlicht jemand bei einem Kölner Verlag von euch?
Nee, deswegen, ich überlege gerade, wer ist denn da?
Na, Lübbe natürlich. Kiwi.
Ach Gott, ja klar, Lübbe. Mein Gott, stimmt. Die sind neben dem ProSieben-Studio für die Aufzeichnung, genau. Das weiß ich.
Ganz genau.
Da war ich nämlich schon mal und da kam ich raus und dachte mir auch, ach gucke, hier ist Lübbe, siehst du an.
Und Emmons, habt ihr auch noch vergessen, die sitzen auch noch in Köln. Aber die müssen wir nicht erwähnen. Ich erwähne noch dann, ihr habt den Dumont Verlag vergessen, ganz großartig natürlich noch.
Ja, das glaube ich aber wirklich immer, wenn du damit bis jetzt so keine Berührungspunkte hattest. Weißt du?
Sarah, du warst doch das erste Mal auf der Buchmesse. Welcher Verlag hat sich denn auf der Buchmesse so in dein Gedächtnis gebrannt, dass du dich immer noch an ihn erinnerst?
Oh, ja, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig, weil ich fand die Messe echt riesengroß einfach. Und mich hat das alles ein bisschen überfordert. Aber naja gut, der Drömer-Knauer Verlag war natürlich riesengroß, wobei ich da gar nicht wirklich auf den Stand gekommen bin. Da war ja Herr Fitzek quasi täglich unterwegs und die Schlangen waren so unfassbar lang. Ansonsten der Pieper Verlag hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Und auch Bastei Lübbe, da hatte ich Glück und habe ein Meet and Greet gewonnen mit Leo Born. Das ist auch hängen geblieben.
Okay, dann ist das ein Kollege, weil ich veröffentliche ganz viel bei Lübbe. Das ist eigentlich so mein Haus- und Hofverlag, muss ich sagen, wo ich angefangen habe und eigentlich seit 10 Jahren jetzt schreibe. Ihn kannte ich ehrlich gesagt noch nicht, aber es kann sich ja ändern. Sieht auf jeden Fall mal sehr interessant aus, was er da macht.
Ja, es war auch ganz spannend, was er da so erzählt hat. Er hat nämlich wohl auch im Historienbereich oder im historischen Bereich angefangen zu schreiben und wollte nie Thriller schreiben. Und ist da dann so reingestolpert. Und ja, siehe da, die Mara Belinsky-Reihe, die ist wohl sehr erfolgreich. Ich glaube, er schreibt jetzt an Band 9 oder 10.
Okay. Was mich jetzt interessiert, Sarah, du hast ein Meet and Greet gewonnen mit einem Autor. Ich hatte noch nie irgendwie ein Meet and Greet, dass ich das jetzt hätte als Gewinn oder sowas an jemanden überreicht oder so. Mit was für Erwartungen gehst du daran, wenn du einen Autoren kennenlernst?
Ja, mit was für Erwartungen gehe ich daran? Also eigentlich lasse ich mich da immer gerne überraschen. Also ich habe jetzt schon ein paar Autoren auch auf Lesungen und so kennenlernen dürfen und eigentlich war ich immer ganz aufgeregt, so wie vor der Aufnahme hier heute auch. Und im Endeffekt musste man das immer gar nicht sein, weil alle so schön bodenständig und lieb und nett waren. Und das finde ich immer schön, das dann ja zu merken, dass jemand eben trotz eines großen Erfolgs so schön auf dem Boden und ein normaler Mensch geblieben ist.
Also meiner Erfahrung nach sind die erfolgreichsten eigentlich die nettesten und unkompliziertesten.
Ja, kann ich bestätigen. Das stimmt.
Denn also es gibt wirklich so manche Marotten. Und da fällt, also mir fällt jetzt tatsächlich eine Kollegin ein, deren Namen ich natürlich nicht nennen werde. Aber da denke ich mir auch immer nur, meine Güte, das stelle ich mir aber echt als anstrengendes Leben vor, wenn man sich permanent so wichtig nimmt. Und zumindest gesehen auf dem Buchmarkt es nicht ist und ich dann aber trotzdem das, was ich unbedingt haben möchte und das, was ich aussagen möchte und so weiter, absolut über alles stelle und auch über alle anderen Belange hinweggehe. Und das habe ich tatsächlich bei bis jetzt noch keinem Kollegen und keiner Kollegin erlebt, die wirklich gut am Markt sind. Noch nicht einmal. Die sind alle gefühlt total nett.
Ja, und das ist auch wirklich schön, wenn man dann so von jetzt auf gleich ganz locker in ein Gespräch kommen kann. Ich durfte letztes Jahr in Lüneburg zum Beispiel auch auf eine Lesung von Chris Carter und da war ich super nervös, weil der ja nun auch wirklich im Thriller-Bereich ganz groß am Start ist und er hat das wohl auch gemerkt direkt, dass ich total aufgeregt war und dann hat er mich erstmal auf meinen Nagellack angesprochen und fand die Farbe total toll und dann war das Eis auch schon gebrochen.
Wie kann ich mir eine Lesung von Chris Carter vorstellen? Wird sie auf Englisch gehalten haben? Hatte der einen Dolmetscher oder war die rein auf Englisch?
Also er hat ein bisschen im Englischen gelesen und auch Fragen beantwortet und das Ganze wurde von der Henrike Tönnies moderiert. Die macht ja viele Aufnahmen und das war ganz toll. Also es war ein großer Dialog und das hat total viel Spaß gemacht. Und sie hat dann auch zusammen mit einem Kollegen auf Deutsch dann Passagen vorgelesen.
Wo wir gerade das Thema Lesungen haben, das ist das, womit ich eigentlich das meiste Geld verdiene. Ich schreibe Kinderbücher und bin eigentlich das ganze Jahr über im kompletten deutschsprachigen Raum auf Lesungen unterwegs. Wie ist das bei euch im Erwachsenenbereich? Ich denke, mit euren Büchern seid ihr da wirklich, glaube ich, auch sehr gut gebucht. Wie gestaltet ihr eure Lesungen? Seid ihr wirklich so vor Ort, dass ihr nur vorlest und Fragen beantwortet? Oder lasst ihr euch da so ein bisschen was über den Tellerrand einfallen, damit das Interesse größer wird?
Axel, willst du?
Dann spreche ich doch einfach davon, wenn ich alleine lese. Und da ist es so, dass ich von diesem klassischen Vorlesen doch deutlich weggegangen bin, dass ich viel über mich erzähle, über meine Arbeit, warum ich überhaupt bei der Kripo gelandet bin, in der Mordkommission oder später als Fallanalytiker, welche Ansätze ich da verfolge. Und dann ist das jetzt inzwischen interaktiv, dass ich einen Trailer habe zum Buch, der aber auch gleichzeitig das Wesen des Profilings erklärt. Dann habe ich ein Interview mit einem Serienmörder, das ich mal für das ZDF geführt habe. Da habe ich Ausschnitte raus, dann einige Tatortbilder, aber die kann sich jeder angucken, weil dort sind eben halt keine Leichen drauf zu sehen, sondern so Situationsspuren. Klar, Blut kommt vor. Dann habe ich Fantasiediagramme eines Serienmörders, der hat mir die mal aufgezeichnet. Ich habe ihn immer wieder in der Forensik besucht und er hat über seine Taten mit mir gesprochen, über seine Fantasien. Das bringe ich. Und dann kommen natürlich auch so 2, 3 Ausschnitte, Texte aus den Büchern. Und das Ganze dauert dann so ungefähr, ja, 1,75 bis 2 Stunden. Und ja, wer möchte, und der kann dann natürlich auch noch Fragen stellen. Aber da bin ich dann auch manchmal dann schon abgenervt und habe dann auch keine Lust mehr, dann noch stundenlang dann Fragen zu beantworten, weil das dann doch anstrengend wird oder manches sich dann auch wiederholt. Aber ansonsten muss ich wirklich sagen, dass ich ein ganz, ganz treues Publikum habe, allerdings wohl auch dadurch begründet, dass ich ja im ZDF bei ZDF Info diese Aufgeklärt-Serie habe, wo ich zusammen mit einer Psychologin bedeutende Fälle, die sich in Deutschland ereignet haben, dann nochmal bespreche und wir dann an den Originalschauplätzen sind. Und das zieht doch schon eine ganze Vielzahl von Menschen an.
Spannendes Thema, auf jeden Fall.
Ich denke auch, dass ich mit dem bloßen Lesen die Menschen zwar irgendwo abholen kann, das kann ich deshalb beurteilen, weil ich so ja schon häufiger vorgegangen war. Also da war es wirklich mucksmäuschenstill, auch in großen Sälen. Und ich hätte bestimmt die Stecknadel gehört, die zu Boden gefallen wäre. Aber so ist es schon viel, viel interessanter und was eben halt auch wichtig ist, dass du dem Zuhörer immer wieder so Ruhepausen gönnen musst, dass die dann auch wegkommen, sich ihre eigenen Gedanken machen können. Das ist auch etwas, was Petra und ich auch in diesem Buch, in unserem neuen versucht haben, doch hinzubekommen, dass der Fantasie, der Vorstellungskraft des Lesers doch viel Platz eingeräumt wird. Also was ich grandios fand, Petra fand, wie sie doch Dinge beschrieben hat, die, wenn man sich das vor Augen führt, doch wirklich sowas von erschreckend sind, aber mit keinem einzigen Wort wird quasi auch so das Detail wiedergegeben. Also die Fantasie des Lesers ist wirklich gefordert und wird sicherlich auch die Texte so annehmen.
Sehe ich genauso, weil ich finde einfach den Zuhörern oder in dem Fall jetzt erstmal den Lesern, die Möglichkeit zu lassen, sich die Dinge selbst vorzustellen, finde ich wesentlich spannender. Auch ehrlich gesagt, wenn, ich habe das schon in anderen Büchern auch gemacht, wo dann jemand sagte, oh, das war aber wirklich, da hatte ich aber eine Gänsehaut, das fand ich aber ganz schön grausam. Wo ich das dann, ehrlich gesagt, genieße, dann auch zu sagen, ja, komisch, ich habe eigentlich gar nichts weiter gemacht. Das heißt, du hast mit deiner eigenen Fantasie zu tun gehabt und nicht damit, was ich dann detailliert irgendwie beschrieben hätte. Denn das mache ich nicht so gern. Und ehrlich gesagt, bei Axels und meinem Buch hätte das auch keinen Platz. Also ich glaube, diesen Voyeurismus, den haben wir beide wirklich bewusst vermieden. Und bauen einfach wirklich auf diese Spannung auf, weil jeder sich das, wenn man das aus Tätersicht oder aus Opfersicht hat, man sich sehr genau vorstellen kann, was da jetzt als nächstes wie passiert. Das muss gar nicht unbedingt dann noch ausgesprochen werden oder ausgeschrieben werden. Und das finde ich eigentlich ist das Spannende daran. Deswegen machen wir es auch so bei diesen Lesungen eben auch, wechseln Axeln und ich uns ab. Und weil der Roman wiederum auch aus verschiedenen Sichten geschrieben ist. So dass wir quasi dann in diese Rollen schlüpfen und das dann im Grunde auch darstellen. Denn, also ich muss sagen, ich finde nichts so langweilig wie eine Lesung, bei der jemand sitzt und nur liest. Da würde ich mich persönlich auch nicht unterhalten fühlen.
Oh nein, das stimmt.
Auf Spannung mache ich ja auch gern. Und irgendwie so Bilder sprechen doch auch für sich. Also wenn da ein totes Kind erfroren liegt, also und du liegst jetzt gerade am Strand, schließt die Augen, reg doch nur die Fantasie an. Sarah, wie gespannt bist du denn jetzt hier bei deinem Meet and Greet Podcast?
Ja, also bisher fühle ich mich sehr wohl in der Runde, muss ich sagen. Ich war, wie gesagt, total aufgeregt zu Anfang. Und wir waren ja gerade noch beim Thema Lesung und ich glaube, wir wollten noch mal hören, wie Björn dann seine Lesung so abhält.
Gerne. Also ich unterscheide, ich halte Lesungen von Erstklässlern bis zu Erwachsenen und das sind tatsächlich komplett unterschiedliche Programme, die ich dafür aufbaue. Also wenn ich beispielsweise für Grundschüler lese, dann ist das mit ganz vielen Effekten. Also ich habe Soundgeräusche dabei, ich arbeite mit einer Lasershow, es gibt eine Nebelmaschine, wo ich auch Experimente mitmache. Da ist der Leseanteil eigentlich sehr gering. Ich versuche also eher aus einer Lesung so eine Art Autorenbegegnung zu machen, dass die Kinder also ja das Interesse an Lesen geweckt bekommen, indem sie sehen, dass ganz normale Menschen Bücher schreiben und wie die auf diese Ideen kommen. Und da ist wirklich das Wichtige, dass sie keine Langeweile haben. Und wenn ich jetzt da nur sitze und 3-4 Schulklassen aus einem Buch vorlesen würde, die wären, glaube ich, zu Tode gelangweilt. Und ich muss sagen, ich wäre es auch. Also ich finde Erwachsenenlesungen, wo wirklich nur vorgelesen wird, zum Sterben langweilig. Also dann kann ich mir auch genauso gut ein Hörbuch von Audible oder so anhören. Das bräuchte ich da nicht. Also mir gefällt ja immer dieser Austausch, wenn ich einfach mehr von dem Autor erfahre, der gerade das Buch geschrieben hat, was ihn dazu bewegt hat. Das ist so meine Herangehensweise daran.
Ich glaube, das machen ja mittlerweile auch viele Autoren. Ne? Ich meine, es gibt ja die ganz Großen, die mittlerweile schon eine richtige Show draus machen. Aber wenn ich das so bei Romy Hausmann zum Beispiel sehe, die war ja auch mit einem Musiker zusammen unterwegs und hat da immer so ein bisschen was Musikalisches mit eingebaut. Und ich glaube, das holt die Leute auch einfach schon mehr ab.
Also ich finde, dass Autoren mittlerweile sowieso eher so den Entertainer darstellen als den reinen Vorleser, weil das Publikum auch anspruchsvoller geworden ist in meinen Augen. Vielleicht hat das früher funktioniert. Zumindest ist es das, was mir viele Grundschullehrer erzählen, die schon sehr lange dabei sind, dass die Kinder beispielsweise früher eine viel größere Aufmerksamkeitsspanne hatten und die hat wirklich de facto nachgelassen. Schon vor Corona, aber aufgrund von Corona ist es noch viel dramatischer geworden, weshalb man einfach viel mehr bieten muss. Also ich finde wirklich, Lesungen mittlerweile mache ich sehr gerne, aber sie sind auch unfassbar anstrengend geworden, weil es wirklich dann so 1 Stunde bis 1,5 Stunden man komplett im Fokus steht und versucht, sein Publikum zu unterhalten. Und das empfinde ich als sehr anstrengend. Schön, aber auch sehr anstrengend.
Ja, anstrengend ist es auch. Aber ich finde eben auch, der Beruf des Schriftstellers, der Schriftstellerin hat sich eben auch verändert, ne? Also dieses Bild von früher, wo da wirklich jemand nur da sich zurückzieht und hinter seinem Schreibtisch da verschwindet und schreibt, das ist natürlich die reale Arbeit. Aber das Ganze dann später nach außen hinzutragen, das gehört ja genauso mit dazu. Und ehrlich gesagt, ich finde immer so schön diesen Austausch auch. Habt ihr das nicht auch? Also gerade so dieses, man liest was vor, merkt eben auch, okay, da arbeitet es jetzt im Publikum und dann begibt man sich ja auch in diesen Austausch hinein und so. Und eigentlich ist das ja das Spannende, oder?
Absolut. Das hängt von der Größe der Veranstaltung aber auch mit ab, Petra, ob du den Austausch haben kannst. Also
ja, klar.
Ich mache es immer so, dass wenn ich meinen ersten Teil fertig habe, und es gibt Saalmikros, dass ich dann so 2-3 Fragen dann durchaus dann noch mache, aber so zwischendurch, das haut bei mir nicht hin und oder zum Ende. Aber es ist manchmal schwierig, dann auch wirklich drauf einzugehen, wenn die technischen Voraussetzungen nicht da sind, dann musst du für das Publikum dann die Fragen wiederholen, also erstmal selbst mitbekommen, bei manchen Veranstaltungen sollte das gehen. Aber mir ist aufgefallen, Entschuldigung, wenn ich jetzt so einen anderen Gedanken einbringe, vielleicht ist das euch auch so ergangen schon, dass der Zuschauer doch auch häufig glaubt, mit seinem Eintritt hat er dich dann auch gekauft. Du bist so quasi sein Besitz geworden in der Veranstaltung.
Okay, das ist ein interessanter Gedanke. Den hatte ich so noch nicht. Bei manchen Veranstaltern habe ich das Gefühl. Bei dem Zuschauer selber noch nicht so.
Wobei hast du das Gefühl?
Bei so manchen Veranstaltern. Zum Beispiel ist es gerade im Bereich Kinderlesungen so, dass gerne für eine Lesung möglichst viele Kinder in eine Bücherei, in einen Veranstaltungsraum reingepfercht werden. Ich finde, irgendwann wird dann der Charakter des Lesens, der Lesung nicht mehr möglich, weil es einfach zu viele Menschen sind. So gerade, was ihr eben gesagt habt, ich gehe da mit dem Mikrofon durchs Publikum oder ich bekomme Fragen zurückgespielt vom Publikum. Die sind ab einer gewissen Größe total schwer umsetzbar, weil man die Fragen wiederholen muss, es unruhig wird, wenn es einer nicht verstanden hat. Das ist dann schon schwer, finde ich. Also von daher glaube ich, ist es schön so, ja, ab wann ist eine Lesung noch eine Lesung? Also bis wann wäre eher die Frage. Ab welcher Größe wird es für eine Lesung zu viel? Weil dann gar nicht mehr so der Charakter des Austausches gegeben ist.
Also ich glaube, das hängt aber auch vom Thema ab. Ich hatte zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Lesung habe aus München 72, dann habe ich es bis jetzt bei jeder München 72 Lesung gehabt, dass auch Zeitzeugen da waren. Also entweder die sich dann einfach auch drüber unterhalten wollten, die das auch nochmal für sich rauslassen wollten, wie sie es erlebt haben und so, da hast du dann so einen Austausch. Wenn ich jetzt zum Beispiel, was weiß ich, aus dem Grand Hotel lese oder aus Club Paradies, da ist es meist so, dass die Leute zuhören und dann habe ich immer so das Gefühl so, nee, lesen Sie ruhig noch weiter. Also ich erkläre natürlich dann auch was dazu und bringe noch immer ein bisschen was ein, aber das kommt dann schon eher. Ich glaube, das hängt auch wirklich immer davon ab, wie die Menschen das aufnehmen. Ich denke mal, also du hast es ja wohl am schwersten mit Kindern. Also Kinder sind ja nun wirklich, die ruhig zu halten und dass die nicht einfach aufstehen und sagen, ich gehe dann jetzt oder so, das stelle ich mir schon eine harte Nummer vor.
Das ist das Schönste. Ich liebe es, wirklich. Also ich habe viel, viel lieber Lesungen vor Kindern als vor Erwachsenen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist auch immer Geschmackssache. Also weil Kinder so ehrlich sind. Man weiß sofort, man sieht in den Gesichtern, was man gerade macht, ist gut oder was man gerade macht, ist echt doof. Also das wird sofort wiedergegeben. Und da kann man natürlich auch sehr schnell reagieren. Ich weiß ja selber, wie ich bei Lesungen bin. Ich mache einen interessierten Eindruck, auch wenn ich mich vielleicht zu Tode gelangweilt fühle. Und dann gebe ich dem Autor auf der Bühne natürlich nicht gerade das Gefühl, was ich gerade wirklich denke. Schwierig. Hm.
Ja, gut, okay, das stimmt natürlich. Diese Ehrlichkeit, die ist absolut da, aber also ich stelle mir so diesen kleinen Sack Flöhe schon anstrengend vor dann.
Also wie gesagt, ich mag es sehr gerne. Ich finde das eigentlich ganz, ganz schön so, weil Kinder einfach so ehrlich sind. Das gefällt mir ganz gut daran. Und man einfach Kinder ganz anders motivieren und animieren kann, als man es Erwachsenen kann. Also wenn ich einen Witz erzähle bei Kindern, weiß ich, der funktioniert. Erzähle ich den Witz einem Erwachsenenpublikum, ist noch lange nicht sicher, dass jemand lacht. Und das ist dann auch echt doof. Also schwierig.
Check.
Dann
check.
Steht man dann dumm da.
Mach doch mal einen Check.
Mit einem Witz, meinst du?
Ja, klar.
Ach so, ich soll dir jetzt einen Witz erzählen. da fällt mir spontan ein Witz ein, den ich auch gerne bei Lesungen bringe. Kinder lachen immer ganz fürchterlich darüber. Erwachsene können wir ein paar testen, genau. Unterhalten sich zwei Schneemänner, meint der eine, riechst du auch Möhren? Ihr wisst, was ich meine, ja? Okay, gut.
So viel dazu. Das war jetzt der Vorführeffekt, ne?
Ja, ganz genau. Und das war auch der letzte Witz, den ich heute erzähle. Vielen Dank.
Petra hat ihn aber jetzt verstanden, hörst du?
Jetzt.
Nee, ich hatte ihn eben auch, aber ich glaube, ich bin recht laut und ich will das dann immer nicht alles hier übertönen.
Das ist sehr nett von dir. Das hast du schön ausgedrückt, gefällt mir.
Nein, das ist so. Wie sagtest du? Ehrlich.
Aber Axel, dich würde ich gerne noch was fragen. Und zwar hast du eben gesagt, dass du das Gefühl hast, dass das Publikum dich zu sehr einnimmt. Kannst du das ein bisschen näher beschreiben, dieses Gefühl?
Also natürlich kann ich das gern erläutern. Also ich signiere vor der Lesung, in der Pause, nach der Lesung und ich muss mich da wirklich immer frei kämpfen, dass ich noch ein paar Minuten für mich alleine habe. Und dieses Gefühl, dass ich doch auch mal durchatmen möchte oder mal etwas trinken möchte oder mal eben kurz mal 5 Minuten verschwinden möchte, ist bei vielen nicht da. Die krallen sich förmlich an mich und haben hier eine Frage und dort eine Frage. Und gerade bei meinem Thema True Crime oder ist es ja tatsächlich so, dass jeder da mitreden kann, weil er einen Fall kennt oder persönlich involviert war. Und das ist etwas, wo ich dann mich schon behaupten muss, natürlich sehr, sehr vorsichtig den Menschen dann versuche klarzumachen, so jetzt brauche ich auch mal ein bisschen Zeit für mich. Und das gelingt nicht immer. Da sind schon Menschen da, die doch erwarten, dass ich dann für sie da bin, ausschließlich für sie da bin. Und die dann auch vielleicht dann auch von weit her gekommen sind, um mit mir dann eben halt zu sprechen, aber die ich dann auch eben halt so ein bisschen enttäuschen muss.
Ich glaube, bei dir ist das, du bist halt eine Berühmtheit zum Anfassen in dem Moment, wenn du da bist. Die Leute kennen dich aus dem Fernsehen und auf einmal bist du wirklich leibhaftig da. Ich glaube, das ist so ein bisschen so diese Faszination, dass sie dann gar nicht so leicht dann davon wegbringen, könnte ich mir vorstellen.
Ja, da wird eben halt auch so formuliert. Also ich bin ja nicht über Gebühr bekannt, aber vielleicht doch ein wenig und das wird eben halt auch gesucht und ich erfahre das dann ja auch daran, wie viele Selfies ich dann mit diesen Menschen dann mache und ich mache ja auch einen Kram mit, aber manchmal denke ich auch so, jetzt ist aber auch gut, jetzt müsst ihr mir auch mal ein bisschen Zeit geben zum Durchatmen.
Verstehe ich.
Aber letztendlich suche ich ja die Nähe, ansonsten bin ich ja eher jemand, der doch sehr zurückgezogen ist, der sehr in sich ruht und sich eben halt still mit Dingen beschäftigt. Und gut, klar, wenn ich jetzt schreibe und meine Veranstaltungen habe, und das sind relativ viele in diesem Jahr, dann suche ich natürlich den Zuschauer, das Publikum, um dass wir eben halt auch unsere Bücher loswerden, ist ja auch klar.
Na klar.
Naja, ich denke, auch ein bisschen was sollte man machen, muss man aber auch machen wollen. Also es gibt ja wirklich Kolleginnen und Kollegen, die den größten Teil ihres Umsatzes mit irgendwelchen Lesungen machen. Und das ist, also weiß ich bei Axel und mir definitiv nicht. Und wir haben, glaube ich, schon ganz schön viele, ne, Axel? Also ich finde, dies Jahr ist schon heftig, findest du nicht?
Sehr viele Lesungen für mich. Im Mai waren es 8, 9, der Juni war auch nicht viel schlechter. Und nun bin ich froh, dass bald der Juli ansteht und unser Ältester heiratet. Habe ich nämlich von meiner Frau Berufsverbot bekommen, weil hier zu Hause einiges zu machen ist. Und ab September geht es dann weiter. Also ich merke wirklich so die Herausforderung des Reisens, des Lesens, dann wirklich in anderen Betten zu schlafen, nicht genau zu wissen, wie wird das Hotel sein. Klar, das kläre ich vorher im Internet ab und schaue schon mal, wie die Qualität zu sein scheint, wie das sein wird. Aber trotzdem ist es immer so ein neues Erlebnis.
Ja, ein neues Erlebnis. Und ich muss hier sagen, also ich habe das tatsächlich mal mit meinem Verlag erklärt, dass der Verlag kümmert sich ja drum und diese Buchung, auch wir haben ja auch eine Leseagentin, dass ich das wirklich nicht mehr mache, dass ich mich von dem Veranstalter in irgendein Hotel einbuchen lasse. Weil ich habe da echt die miesesten Erfahrungen gemacht oder zumindest eine richtig miese Erfahrung gemacht. Da kam ich in so ein kleines, dunkles Hotelzimmer rein mit einem echt klebrigen, ekligen Teppich. Die Dusche, da konnte ich nicht mal aufrecht drin stehen. Und dann noch mit so einem ollen Duschvorhang, wo du dir auch schon gedacht hast, oh, was ist denn das für ein Ding? Und da habe ich für mich also so einen Schlussstrich gezogen, dass ich gesagt habe, nee, also mein Hotel, da kümmere ich mich selbst drum. Da bestehe ich drauf. Und ansonsten ist es dann eben wirklich, dann lasse ich mir eine Pauschale dafür bezahlen. Und wenn ich dann meine, ich muss irgendwie, was weiß ich, in welches Grand Hotel da, dann zahle ich das halt oben drauf. Das ist ja dann meine Entscheidung. Aber das lasse ich tatsächlich nicht mehr machen. Denn es ist halt auch so, wenn du dann da reinkommst, du hast einen echt anstrengenden Abend hinter dir, du hast ganz, ganz viele Eindrücke, dann willst du ja dich zumindest auch hinsetzen können und dich echt wohlfühlen, zumindest einigermaßen, so fremd du da auch bist.
Nein, da pflichte ich dir natürlich bei. weil es ist ja schon schwierig nach den Veranstaltungen, wobei das nicht so hundertprozentig stimmt. Es gibt wirklich Veranstalter, die sich ganz, ganz viel Mühe geben und das merkt man natürlich ja auch, was die dir hinstellen zum Trinken, zum Essen oder hinterher dann sagen, wir bestellen noch irgendetwas zum Essen, weil die Lokale natürlich dann häufig in kleineren Städten dann um 10, 10:30 schließen, besser gesagt die Küche schließt, dann kriegst du ja nichts mehr zu essen. Da musst du dich ja tatsächlich ins Auto setzen und hoffen, dass du noch irgendwo einen Fastfood findest oder einen Dönerladen. Aber ich denke schon, dass das einige sich oder viele sich wirklich Mühe geben, wobei ich jetzt so im Mai das doch schon gemerkt hatte, dass da auch so Unterschiede sind. So diejenigen, die vielleicht Bibliotheken betreuen, die auf der Suche nach neuen Lesern sind, nach neuen Interessenten sind, die geben sich manchmal richtig, richtig viel Mühe. Andere hingegen, größere Häuser, dann fragt man sich, huch, hättet ihr euch ein bisschen mehr anstrengen können oder sagt sich das? Warum gibt es da so diese Unterschiede? Ich will jetzt nicht so groß von Wertschätzung reden, aber ich finde, das fällt da auch noch mit rein. Und ich denke, dass ich auch noch den Vorteil habe, dass ich ja irgendwo einen gewissen Namen habe, so dass ich dann vielleicht auch manchmal so ein bisschen, naja, so einen leichten Promi-Charakter habe. Aber ich frage mich auch so Autoren, die gerade anfangen, die froh sind, wenn wir eine Lesereise haben, wie werden die aufgenommen und wie werden die betreut und zu welchen Gagen treten die auch auf?
Ja, wobei, da muss man sagen, also ich bin völlig bei dir. Ich habe das, wie gesagt, jetzt nicht oft gehabt oder so, aber das war eben für mich so dieser Punkt, wo ich gesagt habe, nee, das buche ich mir selbst, weil im Regelfall wird man ja wirklich total nett empfangen und auch sehr umsorgt und so weiter. Also das, wie gesagt, das war dann jetzt einmal so ein einmaliges Ding, aber wo ich auch gesagt habe, okay, das war mir jetzt eine Lehre. Nur da bin ich völlig bei dir. Also ja, gerade jüngere Kolleginnen und Kollegen, die zum Beispiel überhaupt erstmal auf sich aufmerksam machen müssen. Denn das ist schon nicht einfach. Ich meine, wir haben ja dann doch den Vorteil, dass da schon jetzt auch jahrelange Arbeit drin steckt und doch eine gewisse Bekanntheit auch dahinter steckt. Aber die damit teilweise ihr Geld verdienen müssen, dass sie bei den Lesungen dann eben auch Bücher loswerden, das stelle ich mir schon echt als hartes Brot vor, ne?
Das stimmt. Wie ist das denn bei euch? Ihr seid ja nicht mit dem Koffer unterwegs und verkauft aus dem Koffer eure Bücher. Wahrscheinlich gibt es bei euch Büchertische, die von Büchereien, von Buchhandlungen organisiert werden, oder?
Ja, genau. Ein Büchertisch gibt's bei uns immer. Wie ist das bei dir?
Wenn ich an Schulen bin, gibt es keinen Büchertisch. Kann man so nicht sagen. Also manche Schulen arbeiten auch mit den vor Ort ansässigen Buchhandlungen zusammen, wo das dann organisiert wird. Aber es gibt auch jede Menge, wo ich dann von meiner Agentur beispielsweise den Auftrag bekomme, bring so und so viele Bücher mit, dass du sie da also im Prinzip vor Ort signieren kannst und den Kindern, die sie dann beispielsweise schon gekauft haben, aushändigst. Das ist dann wirklich anstrengend, wenn man mit seinem ganzen Equipment unterwegs ist und dann noch einen Koffer dabei hat, wo die Bücher drin sind. Ich reise sowieso nur mit Auto, also ich kann mit dem Zug meine Reisen nicht machen, weil ich zu viele Sachen dabei habe. Und dann ist es ganz gut, wenn ich dann beispielsweise an Schulen bin, habe ich den Koffer eben im Auto mit den Büchern und kann die dann verteilen. Das ist dann schon ganz angenehm. Aber schöner ist es natürlich, wenn es einen Büchertisch gibt, der von der Buchhandlung beispielsweise organisiert wird. Dann ist es viel entspannter.
Ja, ich stelle es mir für dich auch ein bisschen undankbar vor, weil letztendlich muss man ja sagen, die wenigsten Kinder haben überhaupt das Geld immer so dabei, dass ich mir eben spontan das Buch da leisten könnte, ne?
Ja, das ist richtig. Also wenn ich wirklich Schullesungen habe, dann ist es so, dass es relativ gut organisiert ist. Das heißt, vorher erfahren die Eltern, welcher Autor da hinkommt, was für ein Buch er dabei hat, aus dem er vorlesen wird. Und dann hätten die Eltern schon die Möglichkeit zu sagen, ich interessiere mich für das Buch und würde es gerne bestellen.
Dann ist es natürlich besser.
Genau. Also es ist, insofern sind Kinderlesungen also schon anders, als wenn ich jetzt in Buchhandlungen lese. Das auf jeden Fall. Da ist man als Autor doch schon mehr dazu gezwungen, sich selber zu organisieren.
Ja, es ist eine ganz andere Art von Job dann, ne? Weil Axel und ich glaube, wir haben immer beide unser Büchlein dabei und haben wir unsere Signierkarten dabei und das war's.
Ich habe meine Leinwand dabei. Genau, ich habe meine Leinwand dabei, mein Mikrofon, meine Boxen, weil ich Manchmal lese ich in Turnhallen und da ist dann gar nichts. Da kann ich dann froh sein, wenn da ein Tisch steht und den Rest kann ich dann auch selber aufbauen. Also man erlebt wirklich von bis, also dann gibt es natürlich diese Literaturfestivals, die perfekt durchorganisiert sind. Und dann gibt es diese Schulen, die noch nie eine Lesung hatten und zum ersten Mal was ausprobieren wollen und überhaupt nicht dafür gewappnet sind. Und aus dem Grund habe ich immer alles dabei. Das ist dann echt
Aber
hilft.
Da sagst du auch was, das finde ich total spannend. Ich kenne das so mit den Lesungen aus meiner Schulzeit zum Beispiel gar nicht. Ich meine, da war das wahrscheinlich auch, weiß ich nicht, ob das noch nicht so angesagt war, aber ich finde das eine richtig gute Sache, dass das von den Schulen jetzt scheinbar ja dann doch ganz gut ordentlich organisiert wird, ne?
Zu meiner Schulzeit gab es das auch nicht. Also ich hatte keine einzige Lesung während meiner Schulzeit und da hat anscheinend, es ist vom Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, aber es hat, glaube ich, wirklich ein Umdenken stattgefunden, dass Lesen mehr gefördert wird. Dass klar ist, dass, ich meine, Lesen macht intelligenter, machen wir uns nichts vor. Jemand, der liest, wird intelligenter sein als jemand, der nicht liest. Also da glaube ich ganz fest dran und ich glaube, dass man einfach das Gehirn wie ein Muskel trainieren kann. Wenn ich lese, werde ich einfach mehr Muskeln im Gehirn aufbauen und dadurch viel schneller denken können, viel mehr Begriffe natürlich wissen. Und ich glaube, dass Schulen da wirklich drauf setzen, das Lesen zu fördern, weil es einfach so viel macht mit einem Menschen.
Ja, und das gehört natürlich auch die Sprache, ne? Es ist ja nicht
Klar.
das Denken an sich, sondern die Sprache. Das ist ja nun
Stimmt.
nachgewiesen, dass je mehr ein Mensch liest, desto weiter entwickelt sich seine Sprache auch.
Ich wollte nochmal dieses Thema Konzentration auch ansprechen, was wir ja eben auch schon mal hatten. Lesen fördert ja auch die Konzentration, ne? Also wenn die Kinder irgendwie nur Fernsehen gucken und da ständig irgendwelche Werbeunterbrechungen sind oder umgeschaltet wird oder es sind nur kurze YouTube-Clips, das hat ja nichts mehr mit einer großen Aufmerksamkeitsspanne oder wirklich einer Phase zu tun, wo sie sich mal mit einer Sache fix beschäftigen müssen. Und das ist beim Lesen ja doch auch nochmal was anderes. Und das finde ich halt auch so schön, dass man da einfach ein bisschen aufmerksamer sein muss, wenn man eben liest.
Und was ich total spannend finde, man wirft ja den Kindern heutzutage vor, dass sie immer weniger lesen. Ja, das stimmt, aber auch deswegen, weil wir Eltern einfach ein unfassbar schlechtes Vorbild sind. Weil wir auch immer weniger lesen und immer mehr Zeit an dem Handy, an dem Tablet verbringen. Und ich selber muss sagen, also das Interesse bei den Kindern ist nach wie vor da. Kinder lieben Geschichten und wenn sie Geschichten vorgelesen bekommen, die so ein bisschen spannend sind, dann sind die dabei. Also ich glaube wirklich, dass wir auch nicht nur in der Schule da ansetzen müssen, sondern auch vom Elternhaus mehr, viel mehr das Lesen fördern müssen. Dass wir einfach mit bestem Beispiel vorangehen. Und
bin ich völlig bei dir. Vor allem finde ich immer so, es kann doch nicht sein, dass man von der Schule erwartet, man gibt morgens sein Kind ab und kriegt dann mittags ein erzogenes, gebildetes, kleines Menschenkind wieder.
Oh, das wäre schön. Ja. Ist aber leider nicht so, ganz klar.
Jetzt kommt eine ganz böse Überleitung.
Oh, ich bin gespannt.
Manchmal kann man die Kinder auch nicht wiederkriegen, weil sie einfach tot sind.
Axel, das geht an uns.
Weil die Kinder einfach tot sind, ja.
Wie kann man ein Buch über tote Kinder schreiben? Also wie meine ich jetzt nicht wie? Petra ist Mutter, die weiß, worauf ich hinaus will.
Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Wobei Axel ist genauso Vater, also dreifacher Vater, genau wie ich dreifache Mutter bin. Nee, wir haben, du willst darauf hinaus, dass wir im Kopf des Bösen einen Roman geschrieben haben, wo gleich eine Szene drin ist, dass dort ein Kind aufgefunden wird, das vermeintlich schläft, tatsächlich aber in der Kälte abgelegt wurde und ja, entweder erfroren ist oder noch erfriert oder wie auch immer.
Aber auf jeden Fall noch lebt.
Ja, genau. Gleich bei dieser Eingangsszene ist das Kind, das noch lebt, aber es hat eben auch schon andere Kinder gegeben, die nicht mehr leben. Und tatsächlich haben Axel und ich uns einen Fall genommen, der in den 20er Jahren des vorherigen Jahrhunderts gespielt hat und haben diesen wahren Fall ins Hier und Jetzt und Heute transportiert und haben den dann im Grunde mit Profiler-Wissen gelöst. Das ist die Geschichte eigentlich dahinter. So haben wir uns dem Ganzen genähert und so haben wir, Axel und ich, jetzt endlich, was wir, ich glaube, 10 Jahre oder so vorhatten, unseren ersten gemeinsamen Roman geschrieben.
Ja, also Christian, ich verstehe deinen Einwand. Ich habe mich auch gefragt, ist es wirklich so geschickt, wenn Petra und ich, und das Projekt soll ja auf mehrere Romane, auf eine Serie ausgelegt sein, wenn wir da mit diesem Fall beginnen. Und Ich habe mir auch die Gedanken gemacht, müssen wir da gleich mit Kindern, aber ich habe andererseits habe ich da auch so das Vertrauen dann in Petra, als sie mir dann erzählte, wie wir das dann gestalten würden, gehabt, dass ich gesagt habe, sicherlich wird diese Frage immer wieder mal gestellt werden, aber wenn das Buch gelesen wird, dann wird dieser Einwand gar nicht mehr so aufrecht zu erhalten sein, weil ich habe mit keinem einzigen Wort irgendwo Gewalt letztendlich physische Gewalt beschrieben wird, da ein Kind hinzulegen, es zu drapieren, in gewisser Weise auch umsorgend dann abzulegen, weil eben ein Teddy dann eine Rolle spielt, der dem Kind in den Arm gelegt wird. Das ist für mich so wieder ein Täterverhalten, das ganz speziell ist, dass er etwas wie Reue zeigt, wie Fürsorge zeigt, aber trotzdem doch zu seinem Handeln fähig ist. Also so eine ganz spannende menschliche Verhaltensweise, die man auch bei anderen Tatorten sehen kann, wenn Täter ihre Taten bereuen.
Und man muss ihm dazu sagen, wir haben uns diesen Fall an sich oder diese Fälle ja nicht ausgedacht, sondern das ist eine wahre Mordserie gewesen. Und das finde ich, das soll jetzt nicht diese Entschuldigung sein, so von wegen, ach, wir wollten gar nicht so brutal sein, sondern es war schon alles, sondern uns hat eben immer schon oder schon eine ganze Weile fasziniert, was macht einen Menschen zum Mörder? Was treibt ihn dazu? Und welche Beweggründe hat er?
Na gut, das ist ja Axels Job. Da hat er jahrelang gearbeitet, bis zur Pensionierung, arbeitet ja immer noch dran. Axel, ich kam deshalb auch drauf, dass du ja am Anfang selber auch Probleme hattest mit deinem ersten Tatort, mit dem ersten Opfer.
Ja klar, das war ja auch etwas, was völlig neu für mich war. Als ich den Beruf ergriff, war es mir ja gar nicht klar, ob ich dort bleiben würde. Eigentlich waren ja nur 18 Monate Bereitschaftspolizei geplant, weil ich nicht zur Bundeswehr wollte. Und das ist dann ja gewachsen und hat ein paar Zufälle dann gegeben. Ein Kriminalistiklehrer, der gleichzeitig Leiter der Bremer Mordkommission war und so trefflich über das berichten konnte, was sich in Bremen ereignete, ein tragischer Fall einer jungen Frau, die in den Mai getanzt hatte und mit dem Zug nach Hause fahren wollte. Und das habe ich alles so mitbekommen, war das erste Mal an einem Tatort und das fand ich spannend. Und später, als ich dann tatsächlich zur Kripo gewechselt war, da habe ich dann die wahre Nähe des Todes erlebt, weil ich eben halt in vielen Fällen des ungeklärten Todes dann gerufen worden war, um herauszufinden, was ist die Ursache gewesen, natürlicher Tod oder Fremdverschulden oder Suizid oder ein Unfall. Und da habe ich mich schon sehr mit den Opfern, mit den Schicksalen auseinandergesetzt, weil ja auch immer wieder junge Menschen dabei waren. Und das ist mir schon sehr gegangen, weil ich deren Leid so auf mich bezog, bis ich dann irgendwann merkte, nee, das geht gar nicht. Du kannst nicht immer bei jedem Verstorbenen so diese Nähe zu diesem Menschen beziehungsweise zum Tod aufbauen. Du willst zwar alles genau wissen, was hat sich dazu getragen, wer ist dafür möglicherweise verantwortlich, aber das machst du aus einer sachlichen gehst vielleicht ein wenig in die Vogelperspektive und bist so der Betrachter von oben und all das, was mit Gefühlen zu tun hat. Ja, das versuchst du auszublenden. Klar, Nähe muss man dann zu den Angehörigen haben, wenn man Todesnachricht überbringt. Dann kannst du ja auch nicht gleich gehen, sondern dann ist man noch, da bin ich dann noch eine Zeit da gewesen, um manche Dinge zu regeln, wenn die Menschen alleine waren, bis dann jemand kam, der dann meine Position, meinen Job übernehmen konnte, sage ich mal, was denn so es ausmachte, dass jemand nicht alleine war. Deswegen denke ich, habe ich lange dafür gebraucht, aber es ist mir, glaube ich, ganz gut gelungen, so einen Weg zu finden, dass der Tod mich interessiert aus sachlicher Sicht, dass ich es tragisch finde, dass jemand gestorben ist, aber dass es nicht mich jetzt persönlich dann so oder mir persönlich nicht so nahe geht.
Wenn ihr beide das Buch jetzt zusammengeschrieben habt, wie hat sich das denn so aufgeteilt? Also hat einer mehr so den geschichtlichen Part, also den Roman-Part quasi übernommen und der andere hat dann die fachlichen Infos dazu beigetragen oder wie habt ihr euch das aufgebaut?
Also wir haben es so gemacht, dass wir die Geschichte an sich ja schon recherchiert hatten. Wir haben uns natürlich vorher Gedanken gemacht, über welches Thema wollen wir überhaupt schreiben. Man muss eben sagen, es war nicht so, dass wir gesagt haben, nicht so, wir müssen unbedingt Buch wir und darüber schreiben, dass uns das schreiben, dass uns das hat, sondern Axel und ich kennen uns einfach schon eine sehr lange Zeit und sind schon lange befreundet und hatten schon ewig lange vor, gemeinsam ein Buch zu schreiben. Und als dann für uns klar war, dass wir dieses Geschichtliche, was ja eben mein Part ist, dass wir das nehmen wollen und eben eine wahre Historie nehmen wollen und die dann ins Hier und Jetzt und Heute übertragen und dann eben mit Profiler-Mitteln, die wir darauf setzen, war es dann eben so, dass wir uns über diese Geschichte unterhalten haben. Ich hatte dann einen Fall vorgeschlagen, dann hatte Axel noch was vorgeschlagen und das ist auch insoweit ganz schön, also auch das, was wir beide so wollen, diese ganzen Sachen, die handeln wir auch noch so weiter ab. Und tatsächlich habe den schreibenden Part ich übernommen, habe also quasi so einen ersten Rohentwurf gemacht, dann ist Axel draufgegangen und hat eben dieses ganz klassische Profiler-Wissen da reingebracht. Wie hätte er das Ganze gesehen? Wie hätte er jetzt, welche Fragen hätte er gestellt? Was hätte er besonders interessant gefunden am Fundort jetzt zum Beispiel? Oder wie wären seine Ermittlungen gewesen? Also da hat Axel dann eben sein echtes, reales Wissen eingebracht, dass ich dann wiederum quasi in Romanform dort übertragen habe. Und das hat wahrscheinlich, weil wir einfach beide genau wussten, was wir da wollen, sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Und so war das so dieses Abwechselnde. Denn was wir beide oder was uns beiden klar war, was nicht funktioniert hätte, wäre, dass wir beide daran schreiben. Sondern es muss eben zu einer Zeit immer nur einer schreiben, der andere geht rüber und so ist der Roman entstanden. Ne?
Also ich kann das nur unterstützen, was Petra sagt, dass wir beide, jeder in seinem Metier doch Profi ist. Petra, die doch Romane schreibt und für mich wirklich, ich war immer ganz baff über ihre Fantasie, über ihre Schnelligkeit, über ihre schnelle Auffassungsgabe, das umzusetzen. Und
Dankeschön. Ich mag dich auch, Axel.
Mensch, jetzt haben wir uns geoutet, Petra. Und ich Profi so vom Sachbuchbereich her und Kriminalistik. Und also ich habe das genossen, die Arbeit mit ihr. Ich habe ja auch schon andere Romane, zwei Romane mit einem anderen Autor geschrieben und das war richtig, richtig harte Arbeit, das muss ich wirklich sagen und hat auch nicht so gut funktioniert, weil wir da den Ansatz gewählt hatten. Er schreibt ein Kapitel, dann komme ich das nächste mit dem nächsten und das hat nichts getaugt und also so diese Arbeitsweise, die ist schon toll, wobei ich dann immer ein schlechtes Gewissen hatte, dass Petra doch so viel Zeit dann mit dem Schreiben dann eben halt aufwandte und ja.
Ja, musst du aber nicht. Ich schreibe ja schnell, das ist ja kein Problem. Nein, ich denke, das ist bei uns einfach auch, wir verstehen uns ja auch privat echt gut. Ne? Also, dass wir sage ich mal, ziemlich ähnliche Einstellung haben oder eben auch, wenn man sich erstmal generell gut versteht und man dem anderen auch mal zuhört, dann macht das natürlich auch Sinn. Wenn du schreibst, dann ist es ja nicht so dieses, ach Gott, was will der denn jetzt schon wieder? Sondern du verstehst dich ja erstmal generell. Ne?
Ja, genau. Also da hat niemand von uns irgendwelche Ansprüche, den anderen zu übertrumpfen und sich in den Vordergrund zu drängen. Und das ist natürlich dann schon die Gefahr, wenn sich mehrere zusammenfinden, um etwas gemeinsam zu schreiben, dass der eine oder andere sich vielleicht dann doch nicht so richtig wahrgenommen fühlt und benachteiligt fühlt.
Ich finde es generell wahnsinnig spannend, dass ihr das Buch zu zweit geschrieben habt, weil ich auch Bücher mit einem anderen Autoren zusammenschreibe und das gerade sehr spannend fand, wie ihr gemeinsam damit umgeht. Also wir haben auch schon sowohl das eine versucht, kapitelweise uns abzuwechseln, manchmal semi-gut. Also es ist wirklich sehr schwierig, wenn man nicht sehr intensiv vorher zusammengesessen hat, um zu überlegen, wo man eigentlich hin möchte. Und es ist immer besser, glaube ich, wenn jeder seinen Part, in dem er wirklich gut ist, herausarbeitet und der andere den anderen Part übernimmt. Also sowas wie einen Profiler bei einem Krimi an der Seite zu haben, besser geht's ja gar nicht. Großartig.
Wir haben ja eben alle aufgepasst und haben gehört, es soll eine Serie geben. In der Serie gibt es dann auch immer eine Ermittlerin.
Ja, was ich auch generell spannend finde, über eine Ermittlerin zu schreiben, die an dem Asperger-Syndrom leidet. Also ich weiß jetzt nicht wirklich viel über diese Krankheit und über dieses Bild, was im Menschen wirklich vor sich geht und stelle mir das unwahrscheinlich schwierig vor, mich in so eine Charaktere hineinzuversetzen als Autor. Wie war das denn für dich?
Also tatsächlich fand ich das überhaupt nicht schwierig, weil der Sohn meiner Freundin Asperger hat. Und unsere Sophie Kaiser, unsere Ermittlerin, ist quasi 1:1 dem jungen Mann nachempfunden. Und was mich an dem nämlich besonders fasziniert hat, das war die Art, wie er die Welt sieht und wie er Dinge wahrnimmt, wie er solche Sachen, wie sie es dann auch so mal beschrieben hat, dann geht er in ein Hotelzimmer und normalerweise, wenn er vom Flur ins Bad tritt, ist das Bad links. Dann ist es für ihn ausgeschlossen, in einem Hotel zu sein, wo er reinkommt und das Bad ist rechts. Da kann er nicht schlafen, es geht nicht. Oder eben so solche Sachen, er geht ins Restaurant und bestellt es auch extra schon so, dass alles ein extra Schälchen ist. Aber dann kommt irgendjemand auf die Idee, zum Beispiel über sein Stück Fleisch Soße zu gießen, die dann eventuell in die Pommes hineinläuft. Dann sagt er auch, mein Essen ist kontaminiert. Und auch den Begriff hat er benutzt. Mein Essen ist kontaminiert, kann ich nicht essen. Ist jetzt so. Und ich finde einfach, dass Asperger-Betroffene ganz oft, was ich jetzt zumindest mitbekommen habe und da eben live mitbekommen habe, einen ganz besonderen, ganz intensiven Blick auf die Dinge haben und die Dinge anders wahrnehmen als vielleicht viele andere. Und vielleicht dass viele andere da wesentlich oberflächlicher wären. Und deswegen fanden Axel und ich also diesen Gedanken, dass unsere Sophie Kaiser genau diese besondere Beobachtungsgabe hat, die aber eben nicht hier die Superkraft ist, sondern die einfach auf eine andere Wahrnehmung zurückzuführen ist, fanden wir einfach sehr spannend. Ach, und auch, glaube ich, so ein bisschen, Axel, ich denke, da wirst du mir recht geben, weil wir so ein bisschen auch so in die Richtung gedacht haben, ja, jemand ist vielleicht anders und das ist ja auch spannend. Und nicht irgendwie, dass da dann deswegen so eine Ausgrenzung stattfindet.
Stark.
Leander Lost so ein bisschen, ne? Den liebe ich ja auch total. Ja. Holger Carsten Schmidt schreibt die ja unter und Gil Ribeiro. Im Kopf des Bösen, der Sandmann, den Kriminalroman, den gab es 2 Tage, bevor der Podcast online gegangen ist. Ganz am Anfang habe ich ja gesagt, Mensch, der Buchhandel, der hat keine Pause. Und erinnert ihr euch noch? Ich habe auch gesagt, Buchhändler innen haben keinen Urlaub. Und wie ich das gemeint habe, das klären wir gleich. Björn Behrens hat ganz viel schon erzählt über Kinderlesungen, über Kinderbücher. Jetzt erzähl über die Buchhändlerin, wie ich das denn gemeint habe.
Meine Buchhändlerin ist eine Ex-Buchhändlerin, weil sie hat zu dem Stand, wo das Buch anfängt, ihre Buchhandlung gerade verkauft und will ein neues Leben in Schweden starten. Das ist so ihr großes Ziel, weil sie hat eine Langzeitaffäre mit dem Schweden Viggo, den sie aber schon seit einiger Zeit nicht mehr gesehen hat. Und dieser lädt sie plötzlich auf seinen Hof ein in Schweden. Und das ist für Ina, der Name der Hauptcharaktere, der Grund, alles stehen und liegen zu lassen, Deutschland den Rücken zu kehren und nach Schweden zu kommen. In Schweden erfährt sie dann allerdings, dass Viggo tot ist und es die Witwe war, die sie eingeladen hat, weil sie von der Affäre erfahren hat. Das ist so der, ja, der Auftakt des Romans.
Eieiei.
Die Witwe hat ihn aber nicht.
Nee, die Witwe ist unschuldig und es ist auch noch gar nicht klar, dass Viggo irgendwie, also der ist da, der Tote ist nicht Viggo, in dem es in diesem Fall geht. Also der ist eines natürlichen Todes gestorben, eventuell.
Bisschen spoilern musst du noch. Wie kommt man überhaupt auf einen Titel, der da heißt Knecke tot?
Das war das erste Buch, was ich geschrieben habe, wo ich am Anfang nur den Titel hatte und danach erst die Geschichte, muss ich dazu sagen. Also ich wusste, dass ich unbedingt was über Rentner machen wollte, die einen kleinen Hof in Schweden haben. Und das war es dann eigentlich schon gewesen. Und der Name Knecketod, den fand ich so gut, dass mir klar war, dass der auf jeden Fall auch so bleiben muss. Also da wollte ich auf jeden Fall keinen anderen Titel haben. Mir sehr gut gefallen. Und passt ja auch zum Mordfall mittlerweile sehr gut, weil der erste Tote in dem Buch wird tatsächlich in einem Knäckebrotteig gefunden. Von daher hat es ganz gut zusammengepasst.
Damit ist auch fast klar, Bäckersohn und irgendwie auch mal während einer Autopanne tatsächlich auf so einem Hof liegen geblieben?
Ja, das mit dem Bäckersohn ist richtig. Also ich bin seit frühester Kindheit in Bäckereien gewesen und habe heute noch, wenn ich den Geruch von Hefe oder sowas in der Nase habe, dann muss ich an meinen Vater denken, an die Zeit damals in Bäckereien und sowas. Das ist auf jeden Fall schon eine sehr große Verbindung. Und das Besondere an diesem Roman ist, dass also im Prinzip dieser kleine Hof eine eigene Bäckerei hat, wo also nicht nur Knäckebrot, sondern auch leckere Zimtschnecken und sowas gebacken werden, dass ich da also viele Kindheitserinnerungen mit einbauen konnte. Mir irgendwie dann doch sehr prägend wohl in Erinnerung geblieben ist, wie mir beim Schreiben aufgefallen ist. Und Schweden ist generell ein tolles Land, da muss man viel mehr Bücher zu schreiben.
Und auch da sind doch schon so viele geschrieben, oder nicht?
Nicht genug. Ich glaube, was meinen Knäcketod ein bisschen unterscheidet, also ich bin ein totaler Fan von Henning Mankell, ich habe, glaube ich, alles von ihm gelesen und er ist halt sehr düster. Er schrieb Schweden in einer sehr düsteren Grundstimmung und davon wollte ich weg. Also ich wollte so ein bisschen so diese Astrid Lindgren-Atmosphäre mit Mord. Das war so das, was ich mir vorgestellt habe. Also so ein schöner, netter Cozy Crime, so ein Schmunzelkrimi, der in Schweden im Smallland spielt. Das war so der Gedanke dahinter. Also nichts Blutrünstiges, vor allem nichts Ernstes, so wie es bei euch beiden der Fall ist, was ja schon schlimm genug ist, was da passiert ist. Es sollte halt ein bisschen so ein, wenn es sowas gibt, so ein Wohlfühl-Mordbuch sein. So würde ich das fast beschreiben.
Ein Wohlfühl-Mordbuch? Wenn es sowas gibt. Weiß ich nicht, ob das nicht schlimmer ist, als das, was wir so machen.
Also die Menschen sollten liebevoll sterben. Das war so der Grundgedanke dahinter.
Sollten liebevoll ermordet werden.
Genau, richtig.
Also liebevolles Töten, ja, kommt selten mal vor, wenn andere Sterbehilfe vielleicht, also wenn Sterbehilfe gegeben wird, dann könnte man vielleicht da dieses Attribut dann noch heranziehen. Aber Nachtatverhalten, das kann durchaus schon in gewisser Weise auch noch Fürsorge oder Bereuen zeigen. Aber ich fand die Idee mit dem Brotteig ganz, oder Kleckerbrotteig ganz spannend, weil letztendlich ist es ja naheliegend, dass das, was wir kennen, was uns als Täter vertraut ist, das nehmen wir natürlich so bei, als Tatwaffen oder beim Nachtatverhalten. Also, weil wir da das Risiko minimieren, unsere Routine zutage tritt. Finde das gerade so eine spannende Vorstellung, wenn ich mir überlege, wie, wenn ich jetzt diesen Einsatz bekommen hätte, da könnte jemand ermordet worden sein und dann finde ich dann das Opfer im Kleckebrotteig. Oder?
Ich hätte mir beschreiben, wirklich so jemanden wie dich gewünscht, der mir wirklich dann hätte helfen können, mit professionellem Wissen, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Also das ist, das unterschätzt man, wenn man einen Krimi schreibt, wie viel man da wirklich in die Recherche hineingehen muss. Ich habe zum Glück einen sehr guten Freund, der ist auch Schriftsteller und Hauptkommissar außer Dienst. Der hat mir da unwahrscheinlich helfen können. Also wenn ich den nicht gehabt hätte, glaube ich, wäre ich ganz schön aufgeschmissen, muss ich sagen. Also so diese Ermittlungen vor Ort, wenn man nie im Leben irgendwas mit einer Polizei zu tun hatte, dann ist das schon schwer, das alles so hinzubekommen.
Das stelle ich mir auch so als schwersten Part eigentlich vor, oder? Das Ganze auch noch so schön echt irgendwie rüberzubringen, ohne dass man da jetzt komplett abdriftet und irgendwie so die typischen Schocker-Szenen, wie ja Kinopublikum das zum Beispiel in Actionfilmen haben möchte, irgendwie mit einzubauen, ne?
Ja, ich denke auch. Also ich meine, wir haben ja den Vorteil, dass wir wirklich immer sehr gute Lektoren haben, die uns da helfen und auch wirklich da den Finger in die Wunde reindrücken, wo es wirklich wehtut, dass man da noch ein bisschen mehr Sauberkeit an den Tag legt, auf jeden Fall. Aber mir war es wichtig, dass ich jetzt keinen reinen Kriminalroman schreibe, sondern die Charaktere natürlich im Vordergrund stehen. Wie geht es Ina auf dem Hof, wo sie keinen kennt und auf einmal sich doch sehr schnell heimisch fühlt, obwohl sie diesen ganzen Ballast hat, der sie bewegt? Und da sind die Mordfälle erst einmal nur so Nebenhandlungen, die natürlich dann immer größeren Part einnehmen, weil sie doch eine sehr große Rolle dann auch mit der Hauptfigur spielen.
Mordfälle lässt er dann mal so ganz
en passant fassen. Habe ich das gesagt? Habe ich Mordfälle gesagt? Ja, es gibt nicht nur einen Mord. Ja. Also es ist, Schweden ist wie gesagt stellenweise sehr düster und da passiert schon so einiges.
Wir sind alle noch da. Petra hat sich wahrscheinlich wieder verschlumpft und Sarah hat sich jetzt wieder eingeschaltet.
Ja, ich war gerade am Überlegen, ob ich die Frage noch stelle, ohne dass da vielleicht dann nachher zu viel gespoilert wird. Das wird ja für die Ina, heißt sie, die Protagonistin, genau, ne? Wird ja wahrscheinlich auch ein komisches Gefühl sein, da auf diesen Hof zu kommen und dann mit der Witwe von, ja, eigentlich ja ihrem Geliebten auf einmal aufeinander zu treffen.
Genau, ich glaube, das muss ich erklären. Also die beiden wussten nichts voneinander. Also Ina hatte mit ihrer Affäre Übereinkommen, dass über private Leben nicht gesprochen wird. Die haben sich einmal im Jahr vielleicht auf einem romantischen Trip, vielleicht in Paris oder sonst irgendwo getroffen, hatten ihre schöne Zeit. Ansonsten wussten sie nichts voneinander und haben sich wirklich nur für diese schönen Momente getroffen. Das heißt, beide wussten nicht, ob sie einen Partner haben, ob es Kinder gibt oder sowas, gar nichts. Das heißt, sowohl die Witwe, die Agneta heißt, als auch Ina wussten also nichts voneinander und lernen sich erst in diesem Moment kennen, weil Agneta von ihr erfahren hat, weil dieser Viggo war so ein Geheimniskrämer. Sie findet also, seitdem er gestorben ist, immer wieder Briefe von ihm, Geheimverstecke, wo merkwürdige Sachen aufbewahrt sind, was sich wie so ein Puzzle zusammensetzt und sie ihren Mann erst richtig neu kennenlernt. Und so geht es dann Ina auch, die ihre Affäre erst richtig kennenlernt, in die die beiden Frauen ihr Wissen also zusammenlegen und dann herausbekommen, dass Viggo ein sehr großes Geheimnis hatte, was sich auch tatsächlich wohl über mehrere Bände strecken könnte, dieses große Geheimnis. Und meine Herausforderung war, mich hineinzuversetzen, was ihr beide mit der Ermittlerin hattet, die an dem Asperger-Syndrom gelitten hat, wie es einer Frau um die 60 gehen kann, die auf einmal damit konfrontiert wird, dass sie die Witwe ihrer großen Liebe kennenlernt. Fand ich persönlich zum Schreiben sehr spannend, mich da in diese Gefühlswelt hineinzuversetzen. Ob es mir gelungen ist, keine Ahnung, aber es war auf jeden Fall eine sehr intensive Erfahrung, das mal so zu sehen.
Aber das ist doch sowieso eigentlich immer, finde ich, wenn man sich dann in die Charaktere versucht, so hineinfallen zu lassen und durch deren Augen zu blicken.
Ja, das ist das Schönste eigentlich an unserem Beruf, glaube ich, dass wir wirklich in die schlimmsten, tiefen Abgründe hineintauchen können, in die schönsten Momente und das alles trotzdem so aus der Perspektive des stillen Betrachters alles wahrnehmen. Also gerade das macht mir auch Spaß. Also ich schreibe unwahrscheinlich gerne Kinderbücher, ich schreibe unwahrscheinlich gerne Krimis, einfach weil man so viele Möglichkeiten hat, in verschiedene Facetten hineinzutauchen. Das finde ich sehr spannend.
Naja, Knäcketod haben wir jetzt gehört. Was hast du denn so als Kinderbücher geschrieben? Da wüsste ich nämlich dich jetzt noch nicht so einzuordnen.
Da gibt es die Reihe Explorer Team. Da gibt es, glaube ich, mittlerweile 6 Teile von. Das ist eine Reihe, die schreibe ich mit dem Autoren Christoph Ditter zusammen. Das ist einer der 3 Fragezeichen-Autoren. Und da geht es um einen Jungen, der ein ganz normaler Junge ist, aber einen sehr berühmten Vater hat, weil der Vater, der ist Expeditionsforscher und er hat seine eigene TV-Show und von einer seiner mysteriösen Reisen ist er nicht mehr zurückgekehrt. Und nun ist es an Lias, so heißt der 11-jährige Junge, dessen Aufgabe ist es nun, seinen Vater zu finden, der ihm auf äußerst mysteriöse Weise sein Tagebuch, sein Expeditionstagebuch hat zukommen lassen. Und dieses Buch ist so aufgebaut wie ein Exit-Game. Das heißt, ich kann es lesen, aber eigentlich muss ich Rätsel lösen, Codes dechiffrieren und mit diesem Expeditionstagebuch arbeiten, um immer wieder auf die nächsten Kapitel zu kommen. Also eigentlich
so ein ganz anderer Herangehensweise, oder?
Absolut, Indiana Jones für Kinder, genau das ist es. Weil Indiana Jones ist genau mein Thema Und hier geht es dann um den jungen Indiana Jones, wenn man so möchte. Und der ist im Himalaya unterwegs, in Nepal. Und ja, darum geht es dann eigentlich in dieser Reihe. Cool. Also eine ganz andere Geschichte als Krimi.
Klingt auch voll gut.
Hat auch sehr Spaß gemacht zu schreiben.
Glaube ich.
Aber genauso gerne schreibe ich auch wirklich Erwachsenenbücher. Also gerade Krimis mag ich sehr gerne. Wobei, ich weiß nicht, wie es euch geht. Das Schwierige ist ja wirklich, man hat den Anfang, man weiß, wie es ausgeht. Dieser verdammte Mittelteil. Wie bringe ich diese ganzen Fäden zusammen? Wie lege ich die falschen Spuren? Das hat echt Nerven gekostet. Also das ist, Krimischreiben ist echt eine Wissenschaft für sich. Gar keine Frage.
Ja, man muss es wesentlich geplanter machen, ne? Du kannst nicht einfach sagen, ach, ich lasse mich da mal so ein bisschen reinfallen und mich so ein bisschen von der Geschichte treiben und wie geht's denn hier weiter und wie entwickelt sich die Figur? Du musst halt schon an deinem roten Faden auch festhalten, weil sonst verhedderst du dich, ne?
Ganz genau. Wie ist das bei euch beiden? Arbeitet ihr mit einer Kapitelübersicht oder habt ihr nur ein Exposé und schreibt da drauf los?
Also wir haben keinerlei Kapitelübersicht oder so, sondern Axel und ich haben wirklich nur vorher drüber gesprochen, haben die diese wahren Quellen ausgetauscht und dann überlegt, wie wandeln wir das Ganze um, damit es funktioniert in dieser jetzigen Zeit, im Jahr 2022 dann auch, ist das Ganze dann eben, wo das Ganze dann spielt. Und wir haben, aber ich bin auch nicht der Mensch, der mit Kapitelübersichten und Plot und noch irgendwie hierhin und dahin und so arbeitet, sondern ich glaube, das wäre mir zu einschränkend. Und ja, wenn du dann ein Fangnetz hast, dass du einen Axel Petermann an deiner Seite hast, dann ist es natürlich sehr angenehm, ne?
Oh ja, das glaube ich gerne. Also meine Lektorin freut sich immer, weil ich arbeite mit einer Kapitelübersicht und ich liebe es, davon komplett abzuweichen. Da freut sich meine Lektorin jedes Mal drüber.
Ja, wunderbar. Hat sie gleich mehr zu tun. Sehr schön.
Ja, sie hat sich sehr gefreut. Auf jeden Fall. Aber es ist so, irgendwann entwickelt sich die Geschichte doch in eine ganz eigene Richtung. Das kann man dann, glaube ich, so planen, wie man möchte. Die Charaktere entwickeln doch ein eigenes Leben und dem muss man dann folgen.
Ja, die entdecken natürlich zwischendurch andere Sachen. Aber wie gesagt, also das kannst du, wenn du zu zweit an einem Roman arbeitest und eben diese wahre Geschichte ja nun mal da ist, da kannst du das nicht bringen. Da kannst du zwar deiner Ermittlerin gewisse Freiheiten geben, dass die ihre Gedanken hat, dass die sich Fragen stellt oder dass die Sachen irgendwie besonders betrachtet oder so, aber du musst eben schon dann an diesem wahren Fall auch bleiben. Das meinte ich jetzt, das habe ich zum Beispiel im History ja überhaupt nicht. Ne? Da bleibe ich natürlich an der wahren Historie dran, das ist schon klar, aber wie meine Figuren, die ja alle fiktiv sind, da agieren, das ist ja letztendlich eigentlich meine Sache, aber gefühlt ist es immer eher deren Sache, weil wenn die was nicht wollen, dann wollen sie es den ganzen Tag nicht dann. Ne?
Ja, das ist richtig, das stimmt, ja.
Na und bei meinen Sachbüchern ist es so, dass ich manchmal gar nicht weiß, wie der einzelne Plot, der einzelne Fall ausgeht. Also als ich meine Fälle aus der aktiven Zeit aufgeschrieben habe, das war ja klar, da, wie die Abläufe waren. Aber jetzt, wo ich doch für Angehörige arbeite oder für verurteilte Täter selbst, muss ich ja so nach und nach in den Fall eintauchen. Und dann habe ich zwar Informationen schon, habe teilweise die Akten und habe die ausgewertet, aber letztendlich, wie sich das entwickeln wird, zu welchem Resümee ich komme, ist völlig offen oder kann völlig offen sein.
Finde ich sehr spannend, ja. Dass man also anfängt zu arbeiten, ohne zu wissen, worauf es hinauslaufen wird, weil einfach so viele verschiedene Erkenntnisse noch im Laufe der Arbeit hinzukommen und herausgefunden werden.
Ja, das finde ich auch. Und ich bin auch immer überrascht, wie viel doch tatsächlich auch herauskommt, auch wenn die Geschehen doch viele Jahre zurückliegen, wie viele Menschen man doch antrifft und wie viele auch bereit sind zu sprechen oder wie viele damit gar nichts mehr zu tun haben wollen. Der Fall aus der Schweiz, den ich bearbeitet habe, das waren zwei Lager. Einmal die jungen, jetzt inzwischen ja nicht mehr so jungen Frauen, aber die damals jung waren, als das mit den beiden Velofahrerinnen sich ereignete, die sich selbst als mögliche Opfer sahen, die Angst hatten, dann nach Einbruch der Dunkelheit dann auf die Straße zu gehen, irgendwo hinzufahren, wenn sie alleine gewesen wären. Und dann doch diejenigen, die potenziell hätten verdächtigt sein können und damals auch verdächtigt worden waren. So, was das auch in diesem Ort mit den Menschen ausgemacht hat. Ich hatte da zwei Lesungen in einem Gasthof. Da hatte ich jeweils so 150, 200 Zuschauer. Und wie die Emotionen da auch hochkochten, welche Empfindsamkeiten hochkamen, welche Vorwürfe gegeneinander geäußert wurden. Das war schon spannend. Und als ich dann tags darauf dann in St. Gallen gelesen habe, dann rund 40 Kilometer entfernt von dem Ort, das war so eine ganz, ganz andere Atmosphäre. Da war das Verbrechen wieder in der Ferne, da waren nur Fremde involviert und das Publikum hat das ganz, ganz anders dann aufgenommen.
Ich finde es ja aber auch spannend, also wo du jetzt gerade so diesen Unterschied ansprichst von dem Publikum, dass sich dann ja Leute scheinbar, die dem Fall quasi nahe standen auf eine gewisse Art und Weise, eigentlich rausziehen wollen, aber dann eben trotzdem zu der Lesung kommen und ja scheinbar doch interessiert sind. Ja. Das ist wieder so ein bisschen verrückt, wie die Menschen da ticken, finde ich.
Die sind natürlich neugierig, nicht? Weil das sind zwei ungeklärte Morde. So eine Region, wo wirklich nach außen hin heile Welt ist. Also ich habe immer gesagt, ich vergleiche das so mit meinen Heidi-Geschichten und da passiert dann so etwas. Da passieren Morde und die werden nicht aufgeklärt. Das, was ich bearbeitet habe, ist ja kein Einzelfall, sondern es gibt da mehrere Morde an Kindern beziehungsweise an Heranwachsenden und das hat wirklich, das ist heute da immer noch präsent und kann nicht mehr gesühnt werden, weil in der Schweiz ein Mord nach 30 Jahren verjährt.
Ach echt? Das verjährt da? Das wusste ich gar nicht.
Ja, doch, in der Schweiz ist das auch so. Und aufgrund der Recherchen ist es tatsächlich aufgrund des Kristallhöhlenfalls, ist es jetzt auch dazu gekommen, dass in der Schweiz eine Gesetzesvorlage dann erarbeitet wird oder erarbeitet wurde, dass dann die Verjährung des Mordes dann aufhört. Also dass es die nicht mehr gibt. Die haben da jedenfalls gibt es da die Initiative, dass der Mord nicht mehr verjährt. Aber wir hatten das in Deutschland ja auch bis Ende der 70er Jahre. Nach 30 Jahren war Schluss durch die unheilvolle NS-Zeit mit den schrecklichen Gräueltaten, ist letztendlich nur die Verjährung des Mordes aufgehoben worden und gilt somit dann also für alle Verbrechen dieser Art. Derjenige, der nur in Anführungszeichen einen Totschlag begeht, der kann nach 20 Jahren nicht mehr strafrechtlich verfolgt werden.
Es ist natürlich immer die spannende Frage, wenn du es so beschreibst, wenn das so ein kleiner Ort ist und das schwelt da immer noch so ein bisschen und diese persönlichen Befindlichkeiten dann, wenn da dann wirklich diese Verjährung eintritt, da habe ich ja dann immer wirklich so, wahrscheinlich gehen da schon wieder die Gedanken mit mir durch, aber da habe ich dann immer so diesen Gedanken daran, jetzt stell dir mal vor und dann tritt derjenige, der genau weiß, ihm kann jetzt keiner mehr was vor und sagt, ja, Freunde, ich war's. Und was wollt ihr jetzt noch machen? Gar nichts könnt ihr machen. Das ist natürlich schon harter Tobak dann, ne?
Ja, klar. Ja, wirklich. Und ich denke, es hätte gute Chancen gegeben, da auch zu sagen, du bist das gewesen, ein anderer kommt dafür nicht in Frage. Aber naja, im Nachhinein kann man immer klüger sein.
Naja, im Rückblick sind wir alle schlauer.
Aber auch im Rückblick auf diesen Podcast sind wir alle schlauer. Stichwort Serendipity, Ausgabe 124. Also das mit der Schweiz hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Aber nochmal zurück, Björn, bitte auf Schweden. Cozy Crime und Schweden, das passt ja eigentlich so gut zusammen wie Knäckebrot und Laktoseintoleranz.
Also stell dir die Golden Girls vor, die im Prinzip in einem Miss Marple-Roman gefangen sind. So würde ich es fast sagen. Also ich glaube, das beschreibt den Knäcketod ganz gut, wie die Charaktere umgehen. Was mir halt wunderbar gefällt, ich glaube, jeder von uns hat doch mal so diesen Traum, aus seinem jetzigen Leben auszubrechen, etwas komplett Neues zu machen. Einfach alles abreißen und die Segel streichen und irgendwo neu anzufangen. Und genau in diese Situation habe ich meine Hauptfigur hineingeschleudert, nur dass sie halt eben einen anderen Neustart hat, als sie sich das vorgestellt hat, der aber auch sehr viele schöne Momente für sie bereithält. Also fast ein Coming-of-Age-Roman für 70-Jährige. Kann man das sagen?
Coming-of-Age für 70-Jährige. Okay, das klingt echt cool.
So, lassen wir das mal so stehen.
Auf alle Fälle ist es ja eine Marktlücke, weil Cozy Crime gibt's viel und überall. Und auch das haben wir in dem Podcast ja schon öfter gehört und auch kennengelernt. Mensch, in der Region gab es noch keinen Krimi und in der Region gab es noch kein Cozy Crime. Also insofern besetzt du da ja tatsächlich eine Lücke.
Wobei ich das sagen muss, ich bin in Sachen Cozy Crime alter Hase. Ich habe schon über 30 Cozy Crimes geschrieben, aber alle unter Pseudonym. Also das ist mein erster Cozy Crime, der unter meinem richtigen Namen erscheint. Also was ich da schreibe, weiß ich eigentlich nicht.
Und warum hast du dich hier für deinen richtigen Namen entschieden?
Das stand irgendwie nie zur Diskussion. Normalerweise ist es so, ich hoffe, ich verrate kein Geheimnis, aber viele Verlage sind ja der Meinung, wenn ich einen Roman schreibe, der eher Frauen anspricht, dass es ganz interessant wäre, wenn Frauenname des Autors auf dem Titel wäre. Also bekommen wir Männer gerne Frauennamen als Pseudonym in der Hoffnung, dass die sich dann besser verkaufen. Gerade bei Liebesromanen, ganz großes Thema, wie ich es schon erlebt habe. Und bei den Cozy Crimes, die ich schreibe, die spielen beispielsweise in Italien, in England. Da kommt es wohl immer ganz gut an, wenn die Namen der Autoren auch so klingen, wie als wären sie aus Italien oder aus England. Jetzt habe ich den Vorteil, dass ich den Namen Björn habe, der schon sehr schwedisch klingt. Vielleicht war das der Grund, warum ich den behalten durfte. Ist nur eine Vermutung, ich weiß es nicht.
Aber ich finde es eigentlich gerade spannend, dass du als Mann dann ja jetzt auch zwei Hauptcharaktere in weiblicher Form hast, in die du dich hineinversetzen musstest. Das finde ich persönlich zum Beispiel viel spannender, weil ich mir das viel schwieriger vorstelle, sich da halt hineinzuversetzen.
Wenn du immer als Frau schreibst, ist es ja kein Problem.
Ja, das ist tatsächlich so. Die meisten Romane, die ich schreibe, sind aus der Sicht einer Frau. Aber diese Frage stellen mir ganz viele Kinder bei meinen Lesungen. Und da erwidere ich immer, ich kann ja auch wunderbar über aus der Sicht eines Massenmörders schreiben, ohne jemals einen Menschen getötet zu haben. Also so gesehen ist das ja wirklich die Fantasie, die wir Autoren ja hoffentlich haben, um in diese Rollen schlüpfen zu können. Das ist das, was ich eben meinte.
Weil das war ehrlich gesagt eben auch mein Gedanke. Also wenn ich mir so vorstelle, über was ich schon alles geschrieben habe und über wen ich schon alles so geschrieben habe, also da war Mann oder Frau irgendwie das kleinste Problem, würde ich jetzt mal behaupten.
Absolut, ja. Das stimmt. Gerade im Historischen finde ich das so spannend, weil du schlüpfst ja nicht nur in eine andere Rolle, sondern du bist auch komplett in einer anderen Zeit. Also das finde ich mega gut.
Ja, und du, also in einer anderen Zeit und du hast eben ganz andere Grundvoraussetzungen, als wie die heute haben. Genau. Und ich, also das finde ich persönlich immer das Spannendste und das Schönste daran, eben in so ein Jahr einzutauchen, um mich dann eben zu fragen, okay, wie war denn die Situation und in welchem Land bin ich denn gerade und wie hat denn da jemand dagestanden, der, was weiß ich, vielleicht nicht so die wahnsinns finanziellen Mittel hatte und wie war der angesehen und all das. Das finde ich eigentlich ganz spannend und so. Deswegen glaube ich sogar tatsächlich so dieses Mann-Frau-Ding würde ich jetzt persönlich auch nicht so als die Herausforderung sehen, sondern was ich da sogar eher finde, bei dir jetzt dieses Eintauchen in eine Welt, bei der du sagst, deine Protagonisten sind älter und was fühlen die wie wenn? Das finde ich spannender.
Kann sein. Also ich habe mal mein Silvinis ist in einem Altersheim gemacht und das fand ich damals, das ist super lange her, da war ich 19, aber schon da fand ich es sehr spannend, weil ältere Menschen einfach wirklich ganz anders sind als beispielsweise 20-Jährige. In ihrem kompletten Verhalten her, die haben eine Entspanntheit an den Tag gelegt, die ich damals schon wirklich beneidet habe. Und das ist ja schön am Älterwerden, wie ich finde. Man wird ja doch eigentlich immer entspannter und sieht die Sachen viel gelassener als in jungen Jahren. Und da hineinzutauchen und sich mehr damit zu beschäftigen, hat mir sicherlich nicht geschadet, um ein bisschen ruhiger zu werden.
Geplant ist es dann auch als Serie.
Wenn die Verkäufe stimmen, garantiert. Also den zweiten schreibe ich gerade. Der soll nächstes Jahr erscheinen. Und wie es dann weitergehen wird, ich glaube, das entscheiden dann wirklich die Käufer und Käuferinnen.
Also Schöner Morden in Schweden. Den ersten Teil, den könnt ihr ganz entspannt im Urlaub lesen, am Strand oder wo auch immer. Bei dem anderen Buch weiß ich es jetzt nicht so richtig, immer noch nicht so richtig, ob ich im Kopf des Bösen, was dann auch noch der Sandmann heißt, irgendwie am Strand.
Das kommt drauf an, was du dir für den Abend vornimmst. Nein, Axel hat es ja vorhin gesagt, wir haben tatsächlich auf Gewaltszenen verzichtet. Also musst du dir klar machen, wenn du das Buch liest und es dich sowas von gruselt, dann liegt es an dir, lieber Christian, nicht an uns.
wisst ihr Bescheid. Dann darf ich euch einen schönen Urlaub wünschen. Vielleicht verratet ihr noch, wo es hingeht und welches Buch ihr mit in den Urlaub nehmt.
Also für mich wird es in die USA gehen, nach Boston. Und ich hatte tatsächlich vor, den Sandmann mitzunehmen, unter anderem.
Ja, cool. Also das freut mich ja. Und dann melde ich danach auf jeden Fall, wie es dir nun gefallen hat.
Ja, bei mir wird es mit dem Urlaub noch ein bisschen dauern, weil im nächsten Monat heiratet unser Ältester und einiges wird hier bei uns ja zu Hause dann auch stattfinden. Und das heißt vorbereiten und Urlaub, das stand an, entweder wieder eine Woche Nordatlantik oder 12 Tage Ägypten. Und da ich die letzten beiden Jahre auf dem Nordatlantik im November gewesen bin, habe ich mich diesmal entschlossen, das Angebot der Lesereise dann doch nicht anzunehmen. Und jetzt fahre ich mit meiner Frau nach Ägypten und Literatur, die ich dann mithaben werde, bezieht sich bestimmt auf Ägypten und die Geschichte. Also eine spannende Geschichte, die da offensichtlich auf mich wartet.
Gibt es ja auch genug Tote in Ägypten.
Ja, habe ich auch gerade gedacht, dass man da vielleicht auch ansetzen sollte. Vielleicht kann ich ja den Fluch des Pharaos lösen und mich fragen oder Antwort darauf finden, warum denn so viele Menschen, die das Grab von Tutanchamun gefunden hatten, gestorben sein sollen. Also, ich verrate das aber noch nicht meiner Frau, weil die dann vielleicht die Augen verdrehen würde, wenn ich damit anfinge.
Für mich geht's in diesem Jahr nach Südtirol, wo ich für 10 Tage sein werde. Das wird auch eine Recherchereise werden, weil ich meinen letzten Bergroman schreiben werde, der in den Bergen spielt. Tatsächlich habe ich noch keine Ahnung, was ich an Büchern mitnehmen werde, da ich momentan noch an einem, dem aktuellen Stephen King lese, der bis dahin aber fertig ist und dann noch kein, wie es weitergeht. Aber ich glaube, dass der Sandmann im Kopf des Bösen schon sehr interessant sein könnte. Würde mir sehr gefallen. Ich denke, er könnte es werden.
Jetzt denkt ja alle, ich habe irgendwas mit Mord und Totschlag dann irgendwie im Gepäck und so. Habe ich überhaupt nicht, sondern genau das Gegenteil. Ich habe mir vorgenommen von Borwin Bandelow, das Endorphinprinzip heißt das. Das ist ein Buch darüber, wie vermeintlich, hoffentlich, dass es klappt, Glück als oder das Endorphin dafür sorgt, dass Glück im Gehirn entsteht und wie man dafür sorgen kann, dass es ausgeschüttet wird. Das finde ich voll cool, sowas. Also weil ich lese echt total gerne Sachbücher.
Und wo?
Auf Mallorca tatsächlich. Also wir haben 2017 sind mein Mann und ich, weil ich vorher immer voll die Vorbehalte hatte, weil ich mir dachte, oh, wenn ich auf Mallorca mal so Ballermann und fand ich total doof. Und wir haben da aber ein ganz kleines, ganz ruhiges Hotel gefunden, auf das wir total stehen und wo wir jedes Jahr wieder hinfahren. Das ist um unseren Hochzeitstag herum und da freue ich mich schon sehr drauf, weil das ist dann wirklich mal so eine richtige Auszeit und tatsächlich werde ich, glaube ich, auch wirklich gar nicht so viel lesen, weil ich im Jahr und ganz normal eben so viel lesen muss, was beruflich eben bedingt ist, dass ich es dann auch einfach mal schön finde, mir vielleicht einfach nur ein bisschen Musik anzuhören oder mal gar nichts weiter zu machen oder so. Aber Bandelow, das möchte ich lesen.
Du wolltest ja nochmal wiederkommen. Kannst du Musik ersetzen?
Also ich werde auf jeden Fall bestimmt wiederkommen, weil ich schreibe hier so wahnsinnig viel weiter. Und ja, ich hoffe, vielleicht kommen wir ja auch alle nochmal wieder in dieser Runde zusammen. Es wäre ja auch sehr schön. Es würde mich auch sehr freuen. Aber tatsächlich finde ich es immer schön bei dir, Christian, dass ich danach, wie ich es beim letzten Mal auch hatte, wo ich danach erstmal den neuen von Matthias Bürgel zum Beispiel auch gelesen habe, auch immer wieder was finde. Ja, und jetzt werde ich erstmal natürlich mich darauf konzentrieren, was ich denn da Schönes entdecke.
Ich wollte doch einfach nur, dass sie sagt, ihr könnt natürlich im Urlaub auch jederzeit Podcast hören. WLAN ist bekanntlich überall besser als in Deutschland. Also wenn ihr in Deutschland unterwegs seid, dann besser downloaden und dann alle Folgen hört. Danke euch allen.
Dankeschön. Es hat Spaß gemacht. Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank. Alles Gute euch.
Ja, ich wollte mich auch bedanken. Es war schön.
Das war Sprenger spricht. Autor Insights.